Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Wladimir Balzer.
Einen schönen guten Morgen. 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer oder gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Schreiben Sie uns, rufen Sie uns an. Es geht uns um eine Frage, die in den letzten Tagen wieder ganz besonders heftig diskutiert worden ist. Inwieweit können wir uns unabhängig machen von Russlands Energien? Angesichts dieses Krieges gegen die Ukraine eine ganz grundsätzliche Frage, eine politische Frage, eine moralische Frage, aber auch eine ganz praktische wirtschaftliche Frage und tatsächlich auch immer wieder mit dem Hintergedanken, wie realistisch ist das eigentlich tatsächlich, ohne russisches Öl und Gas und Steinkohle auszukommen? Die USA haben ja da ja schon Entscheidungen getroffen, auf russisches Öl zu verzichten. Die Europäische Union ist dann noch sehr zögerlich und tut das im Moment nicht, weil viele Stimmen sagen, das ist einfach im Moment jedenfalls so in der Form nicht möglich. Und wir wollen von Ihnen wissen, sind Sie eigentlich in so einer Situation für einen Boykott russischer Energie? Wie schnell soll das passieren? Gleich morgen oder erst in einem Jahr oder ja, in der nächsten Woche? Wie schnell soll es gehen? Wie realistisch ist das eigentlich überhaupt? Und woher soll denn unsere Energie kommen? Und vor allem, sind Sie auch für Verzicht bereit? Es heißt ja, Energie sparen ist auch eine Möglichkeit, unabhängiger zu werden von russischen Energielieferungen. Wo sind Sie bereit, da zu verzichten, zum Beispiel auf ein bisschen Wärme zu Hause? Energieabhängigkeit von Russland zu reduzieren, darum geht es uns. Wie sichern wir aber dabei auch unsere Versorgung? Das wollen wir wissen in diesen nächsten zwei Stunden. Wir sind im Gespräch mit Ihnen natürlich. Rufen Sie uns an 0800 2254 2254. 0800 2254 2254, oder schreiben Sie uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Sie erreichen uns übrigens auch bei Facebook und bei Instagram. Dort fragen wir nach Ihren ganz persönlichen Energiespartipps. Und da gibt es schon eine ganz lange Liste, über die wir sicherlich auch nochmal in den nächsten zwei Stunden reden werden. Aber erstmal vielleicht ein paar ganz grundsätzliche Fragen an Ulrike Herrmann, Wirtschaftskorrespondentin der TAZ, und Hans-Josef Fell, Grünpolitiker, ehemaliges Mitglied des Bundestages, Präsident des Thinktanks Energy Watch Group. Erstmal einen schönen guten Morgen, Frau Herrmann.
Ja, guten Morgen.
Hier im Funkhaus, Omikron-bedingt in einem Nachbarstudio, aber wir sehen uns per Video und können uns da zwischendurch auch mal zuwinken. Und Hans-Josef Fell ist bei sich zu Hause in seinem, wie er schon im Vorfeld gesagt hat, völlig energieautarken Haus. Schönen guten Morgen, Herr Fell.
Guten Morgen, Herr Balzer.
Vielleicht erstmal die Frage, Ulrike Herrmann, an Sie. Also angesichts dieses Krieges, klar, viele wünschen sich, dass man Geldflüsse fürs Putin-Regime abdrehen kann. Wäre denn ein sofortiger Energieboykott Russlands wirklich denkbar?
Also aus meiner Sicht nein, weil Deutschland tatsächlich sehr abhängig ist von den Energielieferungen aus Russland. Also ich kann ja mal ein paar Zahlen nennen, damit jeder da so einen Eindruck bekommt. Beim Gas ist es so, dass 55% aus Russland kommen, bei der Kohle sind es 45% und beim Rohöl 36%. Das heißt, es ist völlig klar, dass wenn das von einem Tag zum nächsten alles wegfiele, in Deutschland im wahrsten Sinne des Wortes die Lichter ausgehen würden. Also ich bin sehr dafür, dass man sich von der fossilen Energie löst und auf Windenergie und Solarenergie umsteigt. Aber das ist nichts, was man von jetzt auf morgen machen kann. Und deswegen, das ist leider so, müssen wir weiter russische Energie importieren.
Haben wir denn Speichermöglichkeiten, die zur Not dann greifen könnten?
Ja, also es gibt eine strategische Reserve für Öl. Das wird ja jetzt auch überlegt, das Gleiche für Gas zu machen. Es ist auch so, dass man meistens im Sommer Gas einkauft, damit man dann im Winter Gas hat. Das hatte bisher eigentlich vor allen Dingen den Grund, dass im Sommer das Gas billiger war als im Winter. Also hat man da immer ein bisschen vorgesorgt. Also es ist nicht so, dass man dann gleich auf dem Trockenen sitzen würde, aber die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Krieg jetzt doch etwas länger dauert, ist ja groß. Und deswegen sollte man dieses Risiko aus meiner Sicht nicht eingehen.
Bis zu welchem Zeitpunkt könnten wir uns denn unabhängig machen von russischer Energie? Wie lange würde das dauern?
Also aus meiner Sicht mehrere Jahre.
Mehrere Jahre?
Ja, natürlich.
Das ist eine lange Zeit.
Ja, genau. Weil jedes Windrad dauert, wenn man es errichten will. Also einfach deswegen, dazu wird Herr Fell ja gleich bestimmt noch sehr viel sagen. Also es ist ja nicht nur ein Problem bei den Genehmigungen, wo es auch schon stockt, sondern es ist auch eine schlichte Frage der Kapazitäten. So viele Baufirmen, die darauf spezialisiert sind, Windräder zu errichten, gibt es gar nicht. Das heißt, wir sind im Augenblick abhängig.
Wir haben noch Sonne, wir haben noch Biomasse, wir haben Wasserkraft. Was ist damit?
Ach so, also Wasserkraft ist, um mal mit dem kleinsten Posten anzufangen.
Hatte ich schon befürchtet, dass es der kleinste Posten ist.
Ja, es spielt tatsächlich keine besonders große Rolle. Vor allen Dingen ist es aber so, dass die Potenziale für Wasserkraft in Deutschland bereits vollkommen ausgereizt sind. Man hat schon zu Zeiten des Nationalsozialismus die entsprechenden Staustufen und so gebaut. Es ist auch so, das muss man sich klar machen, dass die wirklich interessanten Wasserkraftwerke extrem konzentriert sind. Also 10% der Wasserkraftanlagen produzieren 90% des Stroms aus Wasser. Also da ist überhaupt nichts zu wollen. Bei Biomasse ist es ähnlich. Da ist das Potenzial komplett ausgereizt, weil man ja die Flächen nicht einfach vermehren kann. Es ist auch nicht so, dass Biomasse in Wahrheit bio ist, nicht? Das klingt zwar so schön, aber es handelt sich ja oft um Monokulturen. Raps, Mais, die mit enormem Pestizideinsatz hergestellt werden. Also gerade auch die Energiepflanzen sind zu einem sehr wesentlichen Teil daran beteiligt, dass Vögel und Insekten gar keine Nahrung mehr finden. Also das hat ja keine Zukunft. Und eigentlich sind sich alle einig, dass man diese Art von Biomasseproduktion, wie man sie im Augenblick hat, eigentlich wieder verlassen muss, nicht? Also das ist ein sterbender Zweig und keine Expansion.
Und dann gibt es natürlich die umweltpolitisch durchaus umstrittene Möglichkeit, zum Beispiel Atomkraftwerke doch weiterlaufen zu lassen. Eben nicht zum Ende dieses Jahres. Es sind ja, glaube ich, nur noch drei in Deutschland, die laufen. Ne? Ja, genau. Zum Ende dieses Jahres sollen die ja abgeschaltet werden. Was ist damit? Sollte man Atomkraftwerke in so einer Extremsituation, in der wir uns nochmal befinden, und die, glaube ich, auch Umweltpolitiker nicht vorhergesehen haben, tatsächlich für eine längere Laufzeit einsetzen?
Nee, also das geht gar nicht. Egal, wie man jetzt zur Atomkraft steht, ob man sie sehr riskant findet oder nicht. Es ist einfach so, dass das Uran auch nicht vom Himmel fällt, sondern diese Brennstäbe müssen ganz spezifisch für das jeweilige Atomkraftwerk vorbereitet werden. Und das dauert ungefähr 1,5 Jahre. Das heißt, wenn man jetzt 2023 die Atomkraftwerke noch laufen lassen wollte, hätte man Mitte 2021 die Brennstäbe bestellen müssen. Das ist aber natürlich nicht passiert, weil ja alle davon ausgegangen sind, dass es den Atomausstieg gibt. Das heißt, der ist irreversibel und wird nicht stattfinden, dass man jetzt einfach wieder die AKWs länger laufen lässt.
Und Kohle weiter fördern, länger als gedacht?
Ja, das passiert ja sowieso. Also es gibt einen Kohleausstieg im Augenblick für 2038. Die neue Ampelkoalition
will sie ein bisschen vorziehen,
ne? Wollte das auch 2030 vorziehen. Idealerweise, ja. Das war ja ein Wort, über das sich dann immer alle lustig gemacht haben. Ich bin sehr für den Kohleausstieg, aber wie gesagt, der ist im Augenblick für 2030 geplant. Also das hat jetzt unmittelbar auch keinerlei Auswirkungen.
Hans-Josef Fell, was sagen Sie, inwieweit wäre ein sofortiger oder zumindest vielleicht baldiger Energieboykott Russlands denkbar?
Also zunächst mal die Äußerungen, die Frau Herrmann genannt hat, sind ja solche, die wir vielfach in unserer Gesellschaft hören. Sie missachten eigentlich die gesamten Chancen, die in erneuerbaren Energien und in einer Unabhängigkeit von russischen Energielieferungen liegen. Und sie sind Ausdruck dessen, was wir seit über 10 oder 20 Jahren immer wieder verfolgt haben. Genau diese Denkweise und diese Betrachtungsweise hat uns in die heutige Lage hineingeführt. Schon im Jahre 2014 nach der Krim-Okkupation haben die Energieminister der G7 beschlossen, die russischen Energielieferungen zu senken, sich unabhängiger zu machen und das mit erneuerbaren Energien. Geschehen ist das glatte Gegenteil. Man hat in Deutschland den Ausbau der erneuerbaren Energien aktiv dezimiert und nicht die Wachstumsgeschwindigkeiten, die wir bis 2012 in etwa hatten, die exponentielle Wachstumsgeschwindigkeiten waren. Also jedes Jahr wurde mehr zugebaut als im Jahr vorher, ist aktiv mit falscher Politik nach unten gedrückt worden, sodass wir immer größere Probleme haben. Das kann man nicht als Maßstab nehmen, wenn man jetzt in einer Notsituation ist, genau. Und sagen, so muss es dann halt weitergehen mit Erneuerbaren. Wenn man das so glaubt, ja, dann sieht man all die Probleme. Wir müssen eine massive Offensive starten, und zwar in diesem Sommer mit einem Erneuerbare-Energien-Notgesetz, das alle Bremsen löst, die über 10 oder 16 Jahre Merkel-Regierungen in den erneuerbaren Energien aufgebaut wurden. Wenn man das schafft, dann hat man auch sehr wohl die Möglichkeit, das zu tun, was notwendig ist. Denn mit weiteren Energielieferungen an Russland werden wir weiter den Krieg finanzieren. Wir werden aber auch gleichzeitig das Klima massiv schädigen. Wir müssen das immer zusammengebunden denken. Das, was die Menschen in der Ukraine furchtbar mit furchtbarem Leid erleben müssen, zerstörte Häuser, Vertreibungen und anderes, findet beispielsweise gerade in Sydney in Australien statt. 40.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Sie schauen zurück, sie sind vom Wasser weggeschwemmt worden, sie sind kaputt. Das ist Klimawandel. Wir können auf dieser Erde nicht mehr so weitermachen und nur sagen, weil wir die Energien brauchen, müssen wir so weiter tun.
Also eine
und wenn man dann genauer hinschaut, wird man merken, dass man wesentlich mehr machen kann. Ja. Beispielsweise kann die Wasserkraft sehr wohl ausgebaut werden, und zwar naturverträglich. Natürlich können wir die Bioenergien ökologisieren und dabei auch noch wesentlich mehr machen, ohne dass wir Flächenkonkurrenz oder Hunger haben. Natürlich können wir Windräder auch staatlich organisiert in einer hohen Geschwindigkeit ausbauen, wenn wir die Akzeptanz in der Gesellschaft bekommen. Und da können wir auch sehr viel große Aktivitäten machen. Da kommen wir im Laufe des Gesprächs sicherlich noch drauf zurück. Und wir haben die große Chance, dies alles zu tun und sollten das auch endlich mal angreifen und nicht immer wieder in diesen alten Denkmustern verhaftet
aber
bleiben,
wie schnell
die
uns kann nur das Bremsen aufnehmen. Wie schnell kann das realistischerweise passieren? Sie haben jetzt vom Sommer gesprochen. Sie haben von einem erneuerbaren Energien-Notgesetz gesprochen. Das ist so Ihr politischer Vorschlag. Aber wie schnell kann das passieren? Der Krieg findet ja jetzt statt.
Der Ausbau erneuerbarer Energien kann relativ schnell erfolgen. Ein Windpark und ein Solarpark sind in wenigen Monaten errichtet, wenn sie die Genehmigung haben. Wir haben eine ganze Menge von Projekten, die seit Jahren in der Genehmigungspipeline stehen, wo es über bordende Bürokratie und Nichtgenehmigungen einfach Hemmnisse gibt. Man kann also diesen Stau auflösen, auch in den anderen Bereichen, und damit eine große Menge hinstellen. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass es uns nicht gelingen wird, jetzt in diesem Sommer mit einem Ausbau der erneuerbaren Energien vollständig alle russischen Energielieferungen zu ersetzen. Das, glaube ich, ist auch nicht zwingend erforderlich, denn wir haben tatsächlich auch die Möglichkeit, mit Energieeinsparmaßnahmen, mit Solidarität unserer Menschen additiv etwas dazu zu tun. Wir haben keine umfassende Wissenschaft darüber, die das mal genau beleuchtet hat mit den Chancen, die drinnen sind, und Vorschläge macht. Schon das alleine zeigt ja auf, dass wir in unserer Gesellschaft nicht dorthin schauen, was die Notwendigkeiten sind, sondern immer nur zurückschauen, das war in der Vergangenheit nicht gleich machbar.
Also insofern, ich glaube, die Botschaft ist angekommen. Ich würde ganz gerne nochmal Ulrike Herrmann vielleicht nochmal darauf reagieren lassen, tatsächlich auf diese Position von Herrn Fell, die sagt, dass man dann doch hier sehr schnell etwas beschleunigen könnte.
Also ich glaube, dass man da tatsächlich zwei Dinge auseinanderhalten muss. Nämlich der Krieg ist jetzt, nicht? Und der wird sich auch wahrscheinlich in den nächsten 2 Monaten entscheiden. So, und in diesen 2 Monaten werden wir nicht genug Windenergie und Solarenergie haben. Es geht aber jetzt um eine Frage des Boykotts, um mal die Dimensionen klarzumachen. Im Augenblick macht die Windenergie 5,4% des Endenergieverbrauches in Deutschland aus und die Solarenergie 2,3%. So, daran sieht man sofort, dass Solarenergie und Windenergie, selbst wenn man sie jetzt ganz, ganz, ganz schnell ausbauen würde, niemals die fossile Energie in den nächsten 2 Monaten oder so ersetzen könnte. Es geht aber bei dieser ganzen Boykottdebatte um die nächsten 2 Monate. Nicht, dass mich Herr Fell missversteht. Ich bin absolut dafür, erneuerbare Energien auszubauen, damit ich hier jetzt auch sozusagen nicht plötzlich in die fossile Ecke gestellt werde. Ich habe gar kein Auto, ich habe auch keinen Führerschein. Ich konsumiere ganz wenig. Ich bin sozusagen das Vorbild für alle Ökos. Aber trotzdem sehe ich da die Grenzen. Jetzt noch mal zu der Frage, die scheint ist auch wichtig und da gibt es auch sehr viele Missverständnisse. Ist es denn tatsächlich so, dass wir mit unseren Energieimporten Russlands Krieg finanzieren? Das wird ja immer behauptet. Das ist aber falsch. Was wir machen ist, wir bezahlen unsere Energieimporte mit Dollar oder Euro. Aber mit diesen Dollar oder Euro kann Putin im Augenblick überhaupt nichts anfangen, weil er im Westen nichts kaufen kann. Das liegt nicht nur an den Sanktionen, die ja nur einen Teil der Hochtechnologie betreffen, sondern es liegt ganz schlicht daran, dass gar keine Schiffe mehr nach Russland fahren und zum Teil eben auch Unternehmen aus dem Westen gesagt hat, dass sie keine Geschäfte in Russland mehr machen wollen. Das heißt, diese ganzen Euro und Dollar sammeln sich jetzt in Russland auf Konten, sind aber für den Krieg nicht entscheidend, sondern der Krieg gegen die Ukraine wird aus den Bordmitteln Russlands finanziert. Das heißt, da werden einfach Rubel gedruckt und dann die Armee versorgt. Das ist auch möglich, weil Russland ist bei Lebensmitteln autark, ist ja bekanntlich der größte Weizenexporteur der Welt. Und auch wenn es um Rüstungsgüter geht, können die Russen das selber herstellen. Sonst haben sie keine Industrie, aber sie haben Rüstungsindustrie. Das heißt, wir können.
Also der Zeitfaktor ist offenbar auch durchaus wichtig in diesem Zusammenhang.
Ja, und außerdem, was ich nochmal sagen möchte, ist, selbst wenn wir jetzt keine Energie mehr importieren würden und keine Dollar nach Russland gehen würden, würde dieser Krieg trotzdem weitergehen.
Also, heizen ohne Russland. Wie werden wir unabhängiger vom Putin-Regime? Das ist unsere Frage heute Vormittag. 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer. Da schreiben Sie uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Eine lebendige Diskussion haben wir ja schon begonnen mit Ulrike Herrmann von der Taz und dem grünen Energielobbyisten Hans-Josef Fell. Und am Telefon ist Michael Rathmann aus Bad Oldesloe. Schönen guten Morgen.
Ja, einen schönen guten Morgen. Ich grüße die Runde und natürlich auch alle Hörerinnen und Hörer vom DRW Kultur. Bedanke mich mal wieder für eine wunderbare Sendung, ein wunderbares Thema und freue mich sehr, dass ich auch recht zügig schon an dieser Diskussion teilnehmen darf. Ja, ich habe ein ganzes Konglomerat von Gedanken.
Vielleicht im Kopf. Konzentrieren wir uns auf einen Aspekt, das wäre ganz schön.
Ja, genau. Und zwar war ja zur Diskussion gestellt oder die Frage, sollen wir die Energiezufuhr aus Russland boykottieren? Ja, ein ganz klares Ja von mir und auch so schnell wie möglich. Ich wünsche mir eine gesamtgesellschaftliche Diskussion darüber und auch Analyse, wofür wird diese Energie denn verwendet, die wir dort aus Russland beziehen? Also Gas, Öl, Kohle. Was für Produkte werden damit hergestellt? Ich fühle mich manchmal erschlagen, wenn ich einkaufen gehe, wie viele verschiedene Produkte es zum Beispiel gibt, sagen wir mal jetzt mal Haarshampoo oder Waschmittel, die alle verpackt werden, zum Beispiel ja mit Kunststoffen. Kunststoffe werden hergestellt, überwiegend aus Öl. So, brauchen wir das alles, was wir da produzieren? Ist das alles lebensnotwendig? Kann man nicht einen Teil davon reduzieren? Und zwar die Energie, die dafür gebraucht wird, reduziert wird. Das ist so mein
Hauptansatz. Das heißt, Sie plädieren da einfach auch mal auf Konsumverzicht in bestimmten Situationen. Weniger, ich verstehe es richtig, Sie sprachen von Verpackung eher oder also weniger Plastik zum Beispiel zu verwenden?
Das war so ein Beispiel, genau. Mhm. Also ich möchte das Wort Verzicht nicht benutzen, weil wir haben
oder Reduktion auf jeden Fall, vielleicht.
Ne? Ja. Also wie gesagt, ganz wichtig für mich eben die gesamtgesellschaftliche Betrachtung. Unseres Verhaltens.
Ich reiche das vielleicht mal in die Runde, inwieweit wir tatsächlich, ich glaube, das beschäftigt sehr viele Hörerinnen und Hörer und auch viele Menschen, die uns schreiben, inwieweit man durch tagtägliche Reduktion seines Konsums oder Einschränkung, ja, darüber ist ja auch schon gesprochen worden, das geht schon auch beim Heizen los, wenn man, glaube ich, auf 1 Grad zu Hause verzichtet, da kann man schon ein bisschen was bewegen oder eben auch im täglichen Konsum, Ulrike Herrmann, was kann man da wirklich bewirken, dass man den Energiebedarf einfach senkt, Deutschlands?
Ja, also natürlich kann man weniger heizen. Vor allen Dingen kann man aber auch sehr viel beim Verkehr sparen, nicht? Also im Augenblick ist es ja
also
so.
Also bei Verbrennungsmotoren.
Ja, genau. Also im Augenblick ist es so, jeder weiß es, nicht? Es werden vor allen Dingen SUVs verkauft. In den letzten 15 Jahren ist die Leistung der Motoren im Durchschnitt um 29% gestiegen. Es wird es werden 2 Tonnen bewegt, damit ein Fahrer irgendwie von der Stelle kommt. Das ist alles der totale Wahnsinn. Und wir sind in einer Situation, ganz unabhängig vom Ukraine-Krieg, wo es so ist, dass eigentlich das weltweite Angebot an Öl gar nicht mehr reicht, um die Nachfrage zu kompensieren. Das hatte man ja schon gesehen vor dem Ukraine-Krieg. Da ging ja schon die Debatte los, die Gaspreise steigen, die Ölpreise steigen. Wie kann das denn sein? Und das ist diese Kombination von, es gibt viel zu viel Nachfrage für das Angebot und gleichzeitig, das ist vielleicht auch nochmal ein Aspekt, auf den wir kommen sollten, es gibt jetzt ein funktionierendes Ölkartell. Das war lange Zeit nicht so. Da hat jeder gefördert, was er wollte und die Preisabsprachen funktionierten nicht. Das ist gerade anders. Das wird auch anders bleiben. Das heißt, der Westen muss ganz prinzipiell damit rechnen, dass die Preise für fossile Energie steigen. Und insofern hat Herr Fell auch völlig recht, dass wir aussteigen müssen. Also, und der Klimaschutz ist ja sowieso dramatisch. Aber da wiederhole ich mich, das geht bis auf kleine Konsumveränderungen nicht ad hoc. Also um vielleicht noch mal als letztes auf die Chemieindustrie zu kommen, die schon angesprochen wurde. Das ist natürlich richtig, dass man nicht jede Kunststoffverpackung braucht. Aber zum Beispiel produziert die Chemieindustrie auch Düngermittel, die wir im Augenblick sehr wohl brauchen, obwohl das auch alles die Natur zerstört, aber wir brauchen diese Düngermittel im Augenblick, um alle Menschen zu versorgen, die es auf der Erde gibt. Auch da muss man langfristig neue Lösungen finden, das wird Herr Fell bestimmt gleich sagen. Aber man muss eben immer zwischen langfristig und kurzfristig unterscheiden.
Also ich glaube, ja, dass man kurzfristig wesentlich mehr machen kann mit dem gesamten Mix, den wir zur Verfügung haben aus Einsparung. Und in der Tat, da hatte der Fragende gerade auch recht, es geht auch um stoffliche Fragen, denn sehr viel unserer stofflichen Verwendungen kommen aus Erdöl oder Erdgas, nicht nur die Grundstoffe. Frau Herrmann hatte Düngemittel genannt und es gibt auch die Kleidung ist zu 30% aus Kunststoffen. Da kann man über eine maßvolle Konsum, der nicht Verzicht sein muss, aber die Verschwendung endlich mal beendet, kann man da sehr, sehr viel tun. Und wenn wir im Energiesektor das Gleiche anwenden, ist da auch kurzfristig sehr viel machbar. Und wenn wir zusätzlich etwas bringen, was ich vorhin gesagt habe, nämlich kurzfristig den Ausbau der erneuerbaren Energien beschleunigen, dann kommen wir über den nächsten Winter hinweg. Und das ist erstmal die entscheidende Frage. Es ist ja nicht so, wenn wir einen Sofortboykott von russischen Energielieferungen machen würden, dass wir dann gar keine Energien mehr in Deutschland haben würden. Wir haben sehr wohl noch eine ganze Menge an erneuerbaren Energien und die Zahlen, die Frau Herrmann genannt hat über die erneuerbaren Energien, die kann man sehr steigern. Wir haben auch den Bezug noch von fossilen und anderen Energien aus anderen Ländern, was möglich ist, die allerdings mittelfristig in 2, 3, 4 Jahren auch reduziert werden müssen, aus Klimaschutzgründen und aus Gründen der Schutzes der Biodiversität und viele andere. Aber es ist völlig klar aus meiner Sicht, wir haben Chancen und die sollten wir nutzen, dass wir mit einem Sofortboykott der russischen Energielieferungen auch die Kriegfinanzierung beenden. Ich sehe das anders wie Frau Herrmann. Wenn noch Geld nach Russland geschaufelt wird, sehen die Oligarchen, sehen die russischen Kern um Putin herum, sieht einfach, dass weiterhin der Westen bereit ist, jetzt Geld nach Russland zu geben. Wo das dann rumliegt, ist egal. Es scheffelt, häuft sich an und das hat ja das russische Regime schon in den letzten Jahren gemacht. Mit unseren Energieeinkäufen haben sie einen 600 Milliarden Fonds aufgelegt, den sie nur zur Kriegsfinanzierung im Wesentlichen gemacht haben und sie haben der Bevölkerung kaum teilhaben lassen daran. Das muss endlich ein Ende haben und da haben wir die Verantwortung, diese Finanzierung zu stoppen.
Also ob nun Sofortboykott oder nicht, auf jeden Fall Einschränkung des Konsums, Einschränkung des Energieverbrauchs, das beschäftigt sehr viele Menschen in ihrem Alltag. Das können Sie ja tatsächlich selber auch schon gleich nach der Sendung beginnen oder tun es schon. Michael Rathmann aus Bad Oldesloe, vielen Dank für diesen Anruf und das ist auch ein Thema, was Petra Kugel in Berlin beschäftigt. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich bin Petra Kugel und ich sage, dies jetzt ist der Moment, wo wir einen Schritt zurückgehen können und nicht immer bedenken, dass wir alles behalten wollen, was wir haben. Es ist ja, wir wissen alle, dass es nötig ist, zurückzutreten, weniger zu verbrauchen, die Verschwendung zu beenden, sodass unsere Natur, unsere Welt weiterlebt. Und jetzt werden es die meisten einsehen, im Angesicht dieses Krieges.
Petra Kugel in Berlin, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf.
Ja.
0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer. Da schreiben Sie uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und viele schreiben uns auch tatsächlich, wie Sie Energie sparen. Sven Bade zum Beispiel schreibt uns, was können Verbraucher tun, um Energie zu sparen, dem konsumistischen Lebensstil abschwören, weniger Räume heizen, dafür isolierende Kleidung auf der Haut tragen, nur die Menge Wasser kochen, die man für seinen Tee oder Kaffee braucht, nicht einen Liter kochen für eine Tasse, weniger baden oder kürzer duschen, keine Fernreisen unternehmen, vor allem nichts Überflüssiges bzw. Unnötiges kaufen. Das ist natürlich auch oft subjektiv, was überflüssig und unnötig ist, je nachdem, wie derjenige selbst das beurteilt. Aber das sind alles Vorschläge, die Sven Bade hier macht. Und da gibt es auch noch einige mehr auf unserer Facebook-Seite. Wir fragen nach Ihren Energiespartipps tatsächlich in diesen Zeiten, um einfach vielleicht da auch ein Zeichen zu setzen. Joachim Haag schreibt uns bei Facebook, es bleibt einem ja nichts anderes übrig. Hätte ich ein eigenes Haus, wäre da schon längst eine Solaranlage drauf. Am liebsten nach unkomplizierten holländischen Regeln. Vielleicht sollte ich auch für meine Frau ein Fitnessrad für daheim anschaffen und heimlich ein Dynamo installieren. Da kann man wenigstens günstig das Handy aufladen. Auch eine Möglichkeit. Schreiben Sie uns gerne bei Facebook, schreiben Sie uns bei Instagram. Hans-Josef Fell ist bei uns bzw. über Internetleitung mit uns verbunden. Verfechter der erneuerbaren Energien. Wir haben von ihm schon gehört, dass er ein erneuerbaren Energienotgesetz möchte. Übrigens ein Mann, der am erneuerbaren Energiegesetz, was ja schon inzwischen, glaube ich, auch seit 12 Jahren inzwischen, ne, gilt, mitgeschrieben.
4000.
Ja, genau. Da, richtig. Es ist schon eine Weile her. Jetzt, wo man drüber spricht, das ist gar nicht mehr so ganz frisch. Mitgeschrieben hat und in einem Haus wohnt, das mit 100% erneuerbaren Energien auskommt. Darüber wollen wir auch gleich noch reden. Ulrike Herrmann ist auch bei uns, Wirtschaftskorrespondentin der Taz. Herrn Sofell, da wir miteinander verbunden sind und Sie zu Hause sitzen, also manchmal kann man ja auf seiner kleinen Scholle oder in seinem kleinen Mikrokosmos das durchaus einiges bewirken. Wie machen Sie das mit Ihrem Haus, komplett unabhängig zu sein, was die Energieversorgung angeht?
Also zunächst mal will ich sagen, dass ich gar nicht komplett unabhängig sein wollte. Ich habe mich vom Stromnetz deswegen abgeschaltet, weil die bürokratischen Hürden mit Einspeisung in einer komplexen Anlage, wie man sie für die Unabhängigkeit braucht, sehr hoch sind. Und das wollte ich nicht. Und dann habe ich gesagt, ich schalte mich vom Stromnetz ab. Es sind Solaranlagen auf meinem Dach für Warmwasser, für Photovoltaik. Es ist in meinem Keller ein Pflanzenöl-Blockheizkraftwerk, das nur 800 Stunden im Jahr läuft. Aber genau in den Zeiten, wo die Sonnenenergie eben zu schwach ist, Dezember, Januar, Februar, jetzt im März habe ich schon wieder Überschuss an Solarenergien, mir dann die Energien bringt. Und ich bediene damit meine 2 Elektroautos, meine Heizung und auch ohne Komfortverzicht meinen Strombedarf. Es ist machbar, man kann das zeigen. Ich bin nicht der Einzige, der so etwas tut. Und man muss nur sich richtig reindenken. Man muss den Mut haben, auch für neue technische Innovationen. Und dann kann man das auch für größere Einheiten nehmen. Es gibt inzwischen Produktionsbetriebe, kleinere, mittelständische, die das schaffen und weitere. Das heißt, im Klartext, wir haben die Möglichkeit, technologisch...
Und das geht auch mit kleinerem Geldbeutel?
Also ich habe das über viele Jahre hinweg aufgebaut. Die entscheidenden Investitionen, die jetzt auf meinem Dach sind und die in meinem Keller das Blockheizkraftwerk, das habe ich alles investiert, bevor ich in den Bundestag eingezogen bin, 1990. Also in den 90er Jahren. Diese Anlagen laufen heute noch. Sie sind extrem langfristig und da merkt man, dass der Geldbeutel entscheidend entlastet wird, wenn man langfristig denkt. Am Anfang, ja, es ist eine Investitionsnotwendigkeit, die man machen muss, aber hinterher hat man beispielsweise keine Stromrechnungen mehr und hat Einnahmen vielleicht sogar, wenn man gut einspeist und anderes. Also unterm Strich ist das auf jeden Fall lukrativ für jeden Geldbeutel.
Ulrike Herrmann, bis wann könnte denn Deutschland komplett energetisch autark sein? Bis wann könnte Deutschland ohne fossile Energien auskommen?
Ja, also das Ziel ist ja, dass man 2045 klimaneutral ist. Und das könnte man mit ganz, 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 ganz großen Mühen vielleicht tatsächlich auch erreichen. Nur eins muss ganz klar sein.
Also wir reden von noch mindestens 20 Jahren.
Ja, genau. Und das,
weil andere sagen, es könnte schneller gehen.
Dann ist die Erde kaputt, dann ist der Klimawandel durch und wir können nichts mehr machen. Ist viel zu spät.
Da hat Herr Fell recht. Es gibt auch Leute, die sagen, man muss eigentlich schon 2035 klimaneutral sein. Das sind dann noch 13 Jahre. Dafür bin ich ganz offen. Man muss sich nur eins völlig klar machen. Was es nicht geben wird, ist grünes Wachstum. Also diese Idee, wir können einen dynamisch wachsenden Kapitalismus haben und gleichzeitig alles mit Ökoenergie befeuern, das ist aus meiner Sicht eine Illusion. Es ist nicht so, dass die Leute dann, wenn wir jetzt hier nur Ökoenergie hätten, wieder in der Steinzeit leben würden. Das ist ja immer so ein bisschen die Sorge, dass man dann wieder in der Höhle endet. Das nicht. Aber man könnte nicht das Wirtschaftssystem von heute weiter betreiben. Das heißt, das muss einem klar sein, aber darauf läuft es sowieso raus. Aber das muss einem klar sein, das wäre das Ende des Kapitalismus und wir müssten in eine neue Wirtschaftsform umsteigen, weil der Kapitalismus Wachstum benötigt, um stabil zu sein. Dass das so ist, hat jeder miterlebt in der Corona-Krise. Kaum kam das Virus vorbei und hat die weltweiten Lieferketten gestoppt, hat der deutsche Staat 500 Milliarden Euro in die Wirtschaft gepumpt. Das ist ja wirklich viel Geld. War richtig, nee, das will ich gar nicht kritisieren, aber man hat 500 Milliarden Euro in die Wirtschaft gepumpt, um zu verhindern, dass die Wirtschaft abstürzt, weil man dann weiß, das ist ein chaotisches Schrumpfen, kann enorme Friktionen in der Gesellschaft auslösen. Wenn man feststellt, die Ökoenergie wird nicht reichen, um das Wachstum zu befeuern, das wir aber brauchen, damit das Wirtschaftssystem stabil wird, dann sieht man, dass so eine Ökowende eine enorme Herausforderung ist und nicht nur eine technische Frage.
Also grundsätzliche Fragen werden da auch gestellt, ja, genau. an die Grenzen des Wachstums. Das ist ja auch die Überschrift, die, glaube ich, schon seit Jahrzehnten diskutiert wird, wenn man über kapitalistisches Wirtschaften spricht. Und das sind natürlich auch Fragen, die sehr viele Menschen beschäftigen, inwieweit wir auch bereit sind, auf Grenzen des Wachstums, Wachstum vielleicht sogar abzubremsen oder inwieweit man tatsächlich auf ökologischer Grundlage, auf nachhaltiger Grundlage, ohne eben russische Energieeinfuhren von fossiler Energie tatsächlich trotzdem noch einen einigermaßen guten Wohlstand realisieren kann in unserem Alltag. All das beschäftigt uns in dieser Sendung hier bis 11 Uhr. 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns gerne gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Am Telefon ist Irene Frey. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Irene Frey spricht hier. Ich wollte fragen an Frau Herrmann. Ich schätze Sie sehr natürlich, aber ich bin tatsächlich verwundert, warum Sie sagen, wir können jetzt nicht die Energielieferung stoppen. Ich will fragen, was würde erstens passieren, wenn das tatsächlich so wäre? Das Zweite, ja, was würde passieren? Ja, ich meine, können wir denn uns hier nicht einschränken in irgendeiner Form? Es muss doch möglich sein. Und Frau von der Leyen, wenn ich das richtig verstanden habe, oder aus der EU kam die Meldung, wir sind bis September oder bis zum Herbst gut aufgestellt. Bis dahin muss man LNG-Gas auffüllen hier in den Tanks. Die wollen auch vorbereiten. Hier an den Kraftwerken soll ja gelagert werden. Das muss doch alles möglich sein. Und ich finde, wenn wir Solidarität zeigen auf den Straßen, davon haben die dort wenig. Solidarität bedeutet an dieser Stelle meiner Meinung nach, dass wir uns hier zurücknehmen. Das ist keine Option, dass wir von diesem Putin, es wird 1 Milliarde, also eine irre Summe, die da täglich hingeliefert wird. Ich meine, 1 Milliarde schicken wir darüber. Das, Sie sagen, da mit dem Geld kann er im Moment nichts machen. Glaube ich, er hat ja ein anderes System als SWIFT da mit China, der kann mit Sicherheit mit dem Geld was machen. Also ich bin da sprachlos. Ich finde, wir müssen uns hier jetzt solidarisch alle einschränken. Ich selber sitze hier auf Gas. Ich wäre bereit, der Sommer kommt. Dann stelle ich mein Gas eben aus. Dann sitze ich im Kalten. Das muss mal möglich sein. Und der Herr, der angerufen hat, da gebe ich ihm recht. Jeder kleine Artikel ist in Plastik eingewickelt. Wahrscheinlich wird das hier nicht produziert. Das kommt ja auch aus China oder so. Aber das ist ja alles Öl. Also entschuldigen Sie bitte.
Das heißt, Sie wären, Frau Frey, Sie wären für sofortigen Verzicht
konkret einschränken.
Und bereit, ja. Sie wären für einen sofortigen Verzicht zum Beispiel bereit. auf Wärme, auch im Winter, wenn Sie mit Gas heizen.
Der Winter kommt ja erst im nächsten Jahr. Ja. Die sind doch jetzt im Sommer demnächst.
Aber Sie würden
es muss doch möglich sein, dass wir für 2 Monate rüberkommen. Dann haben wir es hier sowieso schon annähernd ein bisschen wärmer. Also das muss möglich sein und die Wirtschaft soll ja weiterlaufen von mir aus. Und dann müssen wir eben wie damals, sonntags durfte man nicht mehr Benzin fahren, also Auto fahren, dann müssen wir uns eben, und das ist eine Frage der Politik, die müssen uns mal einen Appell an uns richten. Wie solidarisch ist denn die deutsche Bevölkerung hier mit solchen Staaten, die übrigens für uns hier gerade kämpfen, ja, für unsere Freiheit. Also wir tun schon sowieso sehr wenig. Wir, die Deutschen, haben sich zurückgehalten mit irgendwelchen Waffenlieferungen gleich zu Beginn. Wenn man sich anguckt, Tschetschenien, Georgien und so weiter, das war ja absehbar, was Herr Putin davor hat. Also die Leute, die dort Ahnung haben, und sicherlich auch Frau Herrmann hat das mit Sicherheit kritisch beobachtet, das war absehbar, was der Mann davor hat. Und da dann mit sich mit allen Sachen zurückhalten und übrigens auch SWIFT. Wir müssen SWIFT komplett kappen, das ist meine Meinung. Dann geht eben die Wirtschaft für eine Weile in den Bach runter. Wir haben 500 Milliarden für Corona aufgemacht. Wir werden sicherlich auch ein paar Gelder überhaben. In solchen Fällen hat der Staat immer Geld über. Also ich sehe das so. Also das klingt jetzt von mir ein bisschen salopp gesprochen, aber ich finde es hanebüchen, dass wir 500 Milliarden für Corona aufmachen konnten, Wirtschaftshilfe, und andererseits werden Leute hier drangsaliert, die auf Hartz IV sind. Ja?
Also. Ulrike Herrmann.
Ja, also ich kann das total nachvollziehen, dass man, wenn man diese schrecklichen Bilder aus der Ukraine sieht, das Gefühl hat, ja, man muss doch jetzt sofort was machen. Und das Einzige, was man machen kann, wäre tatsächlich so ein Energieboykott. Also ich verstehe dieses Gefühl total. Ich habe ja aber schon erklärt, dass, und davon bin ich felsenfest überzeugt, dass Putin mit diesen Geldern, die wir dahin überweisen, im Augenblick nichts anfangen kann. Sie haben ja gefragt, ja, wie viel ist das ungefähr? Also Deutschland alleine überweist ungefähr 500 Millionen Dollar oder Euro pro Tag nach Russland. Also das klingt jetzt wirklich viel, nicht 500 Millionen. Aber trotzdem, wie gesagt, kann Putin damit nichts anfangen, weil, das hat der Herr Fell ja auch schon erwähnt, er mal eine Kriegskasse besaß mit 630 Milliarden, die aber bei den westlichen Zentralbanken lagerte, jedenfalls zu einem großen Teil, und jetzt eingefroren ist. Also mit dem Geld kann er auch nichts anfangen. So, das heißt, wenn man jetzt meine Meinung teilt, also dass diese ganze Energiefrage ist nicht kriegsentscheidend, dann ist eben nur noch die Frage, ob man sich selber sehr schadet, wenn man jetzt einen Boykott macht. Und da sagen Sie, ja, ich kann ja mal ein bisschen frieren und außerdem kommt der Sommer. Das stimmt natürlich, aber ein großer Teil des Gases geht auch in die Industrie, nicht in die normalen Haushalte. So, und man muss sich das...
Aber die Haushalte sind schon ein großer Teil, glaube ich, des russischen Gases. Ne? Glaube ich, 30%, 35%
ja,
der Privathaushalte, soweit ich weiß.
Ja, dann geht der Rest in die Industrie, genau.
Aber es ist schon ein gewisser Faktor.
Es geht auch um Kohle, es geht auch um Öl, es geht ja um die gesamte, diesen ganzen gesamten Energiemix, und da haben wir dann, sind wir eben extrem abhängig von Russland. So, und wenn man jetzt sagt, okay, da will ich durch, dann wäre der Effekt, das muss man sich klar machen, dass die Benzinpreise an den Tankstellen extrem steigen würden. Nee, das sagen Sie. Nein, ich rede jetzt mal als Politikerin. Das Sie sagen, ist nicht schlimm.
Nee, jetzt frage ich. Ja, dafür, dass Leute dort sterben, mal akzeptabel, dass wir mal kurzfristig ein bisschen Disgas wegnehmen.
Ja, genau. Aber
Leute,
jetzt,
die davon abhängig sind, Handwerker und Co., die da immer von Rostock nach Hamburg gehen und so weiter, denen muss man irgendwelche Subventionen zukommen lassen.
Ja, aber Frau
Kugel. Das ist alles lösbar aus meiner Sicht.
Ja, okay, aber Frau Kugel, jetzt ist sozusagen diese. Ich nehme jetzt Entschuldigung, Frau Frey. Ich nehme jetzt mal die Sicht der Regierung ein. Wie sicher sind Sie, dass Ihre Meinung von allen Deutschen geteilt wird? Die Angst der Regierung ist, dass wenn jetzt das Benzin an den Tankstellen sehr, sehr, sehr stark steigt, es gibt ja kein Öl mehr, nicht? Physisch gibt es kein Öl mehr, man hat ja darauf verzichtet, dann ist es nicht nur eine Geldfrage, es ist dann einfach so, das Öl ist nicht mehr da. Das heißt, ganz viele Deutsche könnten nicht mehr mit ihrem Auto fahren, weil es kein Öl gibt. So.
Also das stimmt doch so nicht.
Nein,
das stimmt doch so nicht. Ich muss da Frau Frey mal ein bisschen Unterstützung geben. Okay. Wenn wir in einer solchen Phase, wo wir einen Krieg haben, wo Menschen vertrieben werden, 2 Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine schon, die verlieren ihr Heim und Hof, wenn wir dann nur noch darüber argumentieren, dass es bei uns keine Einschränkungen geben soll, dann finde ich, das ist unsolidarisch und das treibt uns mit diesen Gedankenwelten tiefer in diese Abhängigkeiten hinein, die uns in den letzten Jahrzehnten schon dieses eingebrockt haben, wo wir heute sind. Wir müssen mit Fantasie einfach neu denken und dann erschließen sich auch eine ganze Menge von von neuen Möglichkeiten. Es muss nicht jeder aufs Auto verzichten, wer seinen Solarstrom in sein Auto, in sein Elektroauto gibt. Beispielsweise nur mal. Es ist nicht überall eine Verzichtssituation. Nee, und auch der Ausbau der erneuerbaren Energien ist keine grüne Wachstumstheorie, sondern wenn wir 100% Erneuerbare haben, dann verbrauchen wir weniger Energie insgesamt, weil es die Effizienzrevolution an sich schon ist. Wir haben das ausgerechnet, bis 2030 vollständig alle Energien Deutschlands nur mit 100% Erneuerbaren zu machen. Das führt uns sogar zu einer billigeren Energieversorgung. Ich frage mich, wo ist da die Verzichtsdebatte? Sie ist gar nicht notwendig, wenn man das endlich schnell angeht und nicht immer wieder mit den alten Denkweisen zurückdenkt. Und
vielleicht hake ich da mal an der Stelle ganz kurz ein, weil es tatsächlich auch eine soziale Frage natürlich ist, inwieweit sich Menschen tatsächlich Preissteigerungen auch leisten können. Und wir sehen es ja an den Tankstellen, dass tatsächlich die Preise nun weit über die 2-Euro-Marke gegangen sind und auch Gasversorgung ist teurer geworden, die Energieversorgung ist teurer geworden und viele Menschen müssen nun mal tatsächlich auf jeden Euro schauen, auch in ihrem Alltag und auch viele Menschen, die vielleicht auch kein eigenes Auto haben, aber eben vielleicht heizen wollen oder eben tatsächlich Energiezufuhr brauchen. Carla Schulte-Fischedieck aus Berlin hat uns geschrieben per E-Mail, wie können wir als Bürger auch jenseits der Wahlurne Einfluss darauf nehmen, dass die von Ihnen als notwendig erachteten Maßnahmen schnell umgesetzt werden und dabei gleichzeitig auch Menschen in prekären Lebenssituationen, unter anderem mit wenig Geld, ausreichend unterstützt werden. Das gebe ich mal hier in die Runde, Herr Fell, weil Sie sich ja gerade so vehement für Verzicht ausgesprochen haben.
Also zunächst mal müssen wir festhalten, 2/3 der Menschen sind nicht die Armen. Sie haben genügend Kapital. Wir haben in unserer Berlin-Brandenburg-Studie ausgerechnet, dass eine Pro-Kopf-Investition von 13.000 Euro ausreicht, um ganz Berlin und Brandenburg auf 100% erneuerbare Energien zu bringen in den nächsten 10 Jahren. Aber wir haben sogar 85.000 Euro im Bundesdurchschnitt auf der hohen Kante liegen. Geldvermögen, die nutzlos auf den Banken rumliegen. Wenn wir die investieren würden in die Erneuerbaren, dann wäre das durch. 1/3 der Bevölkerung kann das nicht, ganz klar. Die haben nicht das Kapital. Und das ist die staatliche Aufgabe, sowohl die Mittelschicht wie auch die Reichen jetzt dazu zu bewegen, massiv zu investieren in die Unabhängigkeit von russischen Energielieferungen und gleichzeitig die sozial Schwachen unter die Arme zu greifen, dass die das auch können. Sozial Schwachen heißt zum Beispiel, dass man gezielte Programme macht in den Mietwohnungsbauten, dass dort endlich auch die Solaranlagen auf die Dächer und die Batterien im Keller kommen. Dann sind die Menschen eben auch unabhängig mit Wärmepumpen von den Erdgaspreisen. Und da müssen wir sie rausholen. Das ist doch das fossile System, das die sozialen Probleme bereitet mit den steigenden Energiepreisen. Und das erneuerbare Energiesystem in Verbindung mit Einsparung am Anfang etwas, aber später brauchen wir das gar nicht mehr so sehr. Das ist doch die Lösung. Und da müssen wir schnell rein und nicht unseren Kopf blockieren und sagen, das geht aber jetzt nicht. Und dann machen wir noch mal 10 Jahre weiter und noch mal 10 Jahre weiter. Dann ist der Planet kaputt.
Irene Frey, ich danke Ihnen sehr für Ihren Anruf. Sie sehen, ja.
Ach so, diese 500 Milliarden, was war das?
500 Millionen.
Wie viel?
500 Millionen
pro Tag.
Millionen. Ja, gucken Sie, stecken Sie die doch, wie der Kollege da, dieser Herr Fell, Entschuldigung, ich kenne Sie nicht, die kann man doch da reinstecken in diese Entwicklung. Ja. Jetzt nicht von heute auf morgen funktioniert, ist mir schon klar. Aber es ist doch so, Frau Herrmann, dass wir ein halbes Jahr angeblich abgesichert sind mit Energiereserven. Das hat die Frau von der Leyen gesagt, das wurde schon mehrfach gesagt in den Nachrichten und das ist das eine. Und ich will auch noch was sagen. Wir müssen auch dringend weg von solchen singulären Lieferanten. Ich sag mal Stichwort Antibiotika da China. Der wendet sich jetzt China zu, wenn China sich was einfallen lässt. Wir sitzen hier derart auf dem Trockenen, wenn China sich einfallen lässt, wir geben keine Antibiotika mehr frei an uns. Wir dürfen uns gar nicht so abhängig machen, auch in Zukunft mal betrachtet, von solchen komischen Regimen. Es ist im Grunde genommen, man ist ja sprachlos, man hat das immer beobachtet, wie immer Putin befördert wird mit seinem Gas und so weiter, wir uns dort da eindecken. Und die Grünen seit Jahren, seit über 12 Jahren von Erneuerbaren, naja, Sie wissen, worauf es hinausläuft. Ja, also jetzt sitzen wir da, wo wir jetzt sitzen, weil dort nichts getan wurde, wie eben gerade wieder gesagt wurde. Also das ist ja jetzt keine Schuld von Frau Herrmann, aber die Tatsache ist doch, wir haben doch ein halbes Jahr lang Reserven.
Aber es würde trotzdem nicht reichen. Also es wäre sozusagen eine Notreserve, aber es wäre ganz sicher, und das wäre nochmal mein Punkt, den möchte ich jetzt einfach nochmal machen, dass die Benzinpreise sehr stark steigen. Also wie gesagt, ich habe gar kein Auto, mir wäre es egal. Aber wovor die Politik Angst hat, und das muss man jetzt mal zur Kenntnis nehmen, ist, dass nicht alle Deutschen bereit sind, persönlich zu verzichten, weil es einen Ukraine-Krieg gibt, sondern dass das Gegenteil eintreten könnte, nämlich dass sehr viele Leute sehr wütend sind, dass die Preise so stark steigen. Und sie steigen dann eben, weil tatsächlich Öl knapp wäre. Und dann tatsächlich eher die AfD wählen. So nach dem Motto, das ist ja schlimm mit dem Ukraine-Krieg, aber wo ist jetzt mein Recht auf Autofahren? Sozusagen die Angst der Politik ist, dass die Solidarität mit der Ukraine nicht reicht, um dann hier wirkliche Durststrecken zu überstehen. Und das muss eben klar sein, wenn man auf 50% seiner Energie verzichtet oder 40%, das sind enorme Mengen, dann ist hier Schicht im Schacht. So, und das kann man jetzt, das ist etwas, was die Regierung eben nicht provozieren will. Etwas anderes wäre es, wenn die Russen einfach sagen würden, okay, wir liefern kein Gas mehr, damit drohen sie ja auch irgendwie jeden zweiten Tag, dann wäre die politische Lage eine andere, weil dann könnte man allen Bürgern in Deutschland erklären, ist leider unvermeidlich, die Russen haben das Gas abgestellt.
Ja, ich glaube, das nehmen wir einfach mit, sind ja auch grundsätzliche politische Debatten, die da geführt werden müssen und auch schon geführt werden. Also es geht ja bei weitem nicht nur um Energielieferungen und um Konsumverzicht oder um die Frage, inwieweit man seine Heizung ein bisschen abdreht, sondern auch um ganz grundsätzliche Fragen in unserer Gesellschaft. Irene Frey, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Viele Grüße. 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer. Gleich nach 10 Uhr geht es bei uns weiter. Und schreiben Sie uns auch gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Wir kriegen es ja mit, es sind politische Fragen, wirtschaftliche Fragen, energiepraktische Fragen. All das im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine und der Frage, inwieweit wir uns von russischen Energieimporten unabhängig machen können. Wie sichern wir unsere Versorgung? Das ist unsere Frage. Frank Reginald Wolf aus dem Harz hat uns geschrieben, ich plädiere für den Anfang wieder autofreie Sonntage einzuführen. Sind Sie auch dafür? Rufen Sie uns gerne an. Oder wie gesagt, gespräch@deutschlandfunkkultur.de, unsere E-Mail. Da hat uns auch geschrieben oder haben uns geschrieben Silke und Michael Berthold aus Bremen. Wie viel Energie kann man eigentlich im Kleinen sparen? Wie viel Energie würde es einsparen, wenn wir privates Heizen reduzieren würden? Wenn in Kaufhäusern und Geschäften eine Temperaturobergrenze von 20 Grad verpflichtend eingeführt würde? Wenn wir einen autofreien Sonntag hätten und wenn wir vielleicht noch andere kreative Sparmöglichkeiten nutzen würden? Das wollen wir auch gerne von Ihnen wissen. Wo wären Sie bereit, vielleicht auch zu sparen? Wo wären Sie bereit, vielleicht sogar ein bisschen zu frieren, jedenfalls im Vergleich zu früher? Oder eben den Konsum einzuschränken, um einfach den Energiebedarf Deutschlands auch zu verringern. Sind Sie aber auch dafür, die erneuerbaren Energien stärker auszubauen? Was ist zum Beispiel mit mehr Windrädern? Darüber wird ja viel diskutiert, auch über bürokratische Hürden, diese Windräder zu errichten. Die politische Debatte ist ja heftig. Auch die Frage, inwieweit Landschaften dadurch beeinträchtigt werden. Wie ist es mit mehr Windrädern? Zum Beispiel direkt vor Ihrer Haustür. Wäre das in diesen Zeiten in so einer Extremsituation tatsächlich auch für Sie dann doch denkbar? Oder woher beziehen Sie eigentlich Ihre Energie? Was sind Sie selbst bereit zu tun? 0800 2254 2254 oder auch bei Facebook können Sie uns auch schreiben. Da hat uns Wolfgang Lackinger geschrieben, Auto abschaffen und im Notfall auf Carsharing umsteigen. Die sogenannten Notfälle haben sich bei mir schon nach kurzer Zeit auf null reduziert. Damit meint er vermutlich die Notfälle, wo man doch ein eigenes Auto braucht. Elisabeth Pohl schreibt uns, ich würde mir wieder mehr autofreie Sonntage wünschen und dann würde ich radeln. Charlotte schreibt uns bei Facebook, Fahrradfahren oder zu Fuß einkaufen gehen, warme Klamotten im Winter anziehen, anstatt die Heizung ständig anzumachen, wäre auch eine Möglichkeit. Sie können uns auch bei Instagram schreiben, dort in die Kommentare. Denise Divine schreibt uns hier, TV und Co. nicht auf Standby laufen lassen, Heizung signifikant runterdrehen, wenn man weiß, man ist eine ganze Weile nicht da. Und dann Antjens Daily Brief schreibt uns Mitfahrgelegenheit mit den Kollegen aus der Arbeit. Schreiben Sie uns gerne bei Facebook und bei Instagram. Und das ist natürlich eine grundsätzliche Frage, die hier immer wieder aufgeworfen wird, Ulrike Herrmann. Inwieweit kann man tatsächlich, wir haben es ja auch schon ein bisschen angesprochen, aber was würde tatsächlich all dieser Verzicht, also vom autofreien Sonntag über geringeres Heizen, weniger Energieverbrauchen im Generellen, was können die Bürgerinnen und Bürger tatsächlich jetzt sofort bewirken?
Ja, also es würde schon eine Menge bringen, wenn jeder Einzelne Energie spart. Das tut mir leid, dass ich hier immer der gute Laune-Verderber bin in dieser Sendung.
Einer muss es tun.
Einer muss es tun, ja. Es gibt ein ganz grundsätzliches Missverständnis, wenn es um unser Wirtschaftssystem geht. Also wir konsumieren hier gar nicht, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen, obwohl das immer in der Werbung behauptet wird, sondern wir konsumieren, um das System zu stabilisieren und Arbeitsplätze zu retten. Also bleiben wir jetzt mal einfach bei dem Beispiel der Automobilindustrie. Nicht? Wie gesagt, ich selber habe kein Auto, ich habe keinen Führerschein, weil ich vom Waldsterben 1982 so schockiert war, dass ich gesagt habe, bloß kein Auto. So, nur ich weiß, dass obwohl ich das Auto hasse und immer Fahrrad fahre, dass wenn es alle so machen würden wie ich, hätten wir hier eine schwere Wirtschaftskrise. Denn man muss sich klar machen, dass in der deutschen Automobilindustrie direkt und indirekt 1,75 Millionen Menschen arbeiten. Das ist eine Zahl vom Statistischen Bundesamt. So, 1,75 Millionen Menschen, das ist schon mal eine Hausnummer. Ne? Wenn jetzt hier keiner mehr Auto fährt, dann wären die eigentlich morgen arbeitslos. So, und so kann man das durchdeklinieren. Zum Beispiel, wer wirklich klimaneutral leben will, und das muss unser Ziel sein, darf nicht mehr fliegen. Und zwar gar nicht, weil jedes Flugzeug ist in jedem Fall klimaschädlich. So, aber es in der...
Es muss ja vielleicht nicht gleich der absolute Verzicht sein in allen Bereichen, aber vielleicht...
Ja, aber das, wenn man schon mal konsequent sein...
Man kann ja mal klein anfangen, oder?
Ja, wenn man, genau. Aber ich will nur sagen, in der Luftfahrt sind auch 900.000 beschäftigt in Deutschland. So, das heißt, man muss sich, das, ich will ja nur sagen, es geht hier nicht nur einfach um Konsum, sondern es geht um die Stabilität des Wirtschaftssystems und das ist das Problem.
Darauf hat ja auch Wirtschaftsminister Habeck hingewiesen,
ja, genau.
Als es um die Frage ging, inwieweit man sofort russische Energiezulieferungen boykottieren könnte. Frau Herrmann, vielleicht noch kurz, Nehefell ganz kurz nicht, weil Frau Herrmann kurz noch einen Satz zu Ende bringen wollte.
Herr Voll kann kommen.
Bitte.
Ja, also zunächst mal haben wir über 60% der Bevölkerung, die bereit sind, jetzt auch mal etwas Verzicht zu machen. Das ist eine hohe Bereitschaft.
Das stimmt.
Und die kann in der Tat
etwas
helfen.
Wo haben Sie diese Zahlen her? Was ist das für eine Umfrage?
Das ist eine Umfrage, die wir in der letzten Woche irgendwo gesehen haben. Ich glaube, in der ARD war diese Umfrage veröffentlicht. Dies ist also eine relativ hohe Zahl in der Bereitschaft, dass die Menschen solidarisch sind. Aber ich will noch mal betonen, es geht in dem Wirtschaftssystem nicht zwingend um Verzicht, um Gürtel enger schnallen, um Komfortverzicht und anderes, sondern es geht um eine Umstellung. Und das ist auch ein Booster für die Wirtschaft, wenn wir endlich auf eine ökologische Wirtschaft setzen, die eben Produkte erzeugt, die keine russischen Energien und keine fossilen und atomaren Energien benötigen. Und da sind wir ja eigentlich auf einem guten Weg, der aber gebremst ist, der mit vielen Bandagen und mit administrativen Hürden versehen ist. Und wenn wir die ausräumen, können wir schon in diesem Sommer enorm viel zubauen und damit über den nächsten Winter kommen, zusammen mit den Einsparmaßnahmen, zu der ein Großteil der Bevölkerung bereit ist. Das ist nicht entweder die Wirtschaft floriert oder wir haben eben keine Wirtschaft mehr, sondern wir müssen eine andere Wirtschaft machen, die auf Nullemissionen setzt in allen Technologien. Und da kommen wir relativ schnell weiter. Was Frau Herrmann sagt, ist einfach die Denkweise, wie sie uns von der fossilen Wirtschaft und von der atomaren Wirtschaft immer wieder diktiert wird, dass nur sie die Wirtschaft bereitstellen könnte und nur sie die ökonomischen Grundlagen bieten könnte.
Ich glaube, Frau Herrmann sprach den Zeitfaktor tatsächlich an, wie schnell eine Umstellung der Wirtschaft möglich wäre. Darüber reden wir ja auch.
Also,
kommen wir wieder zurück zu dem Punkt, dass der Krieg in der Ukraine ja jetzt stattfindet und natürlich vermutlich auch aus politischen Gründen nachvollziehen kann, dass man auch jetzt Putin schaden möchte und nicht erst in einem Jahr.
Also wenn wir den Zeitfaktor betrachten, gehen wir mal in die Geschichte, wie schnell Industrierevolutionen waren. Eigentlich immer nur 10 Jahreszeiträume. Da hat sich der Mobilfunk über die Welt verbreitet, die Internetverbindungen sind alle aufgebaut worden. Wir haben die LEDs in weniger als einem Zeitraum von 10 Jahren als die Beleuchtungen ersetzt. Die Autos haben die Pferdekutschen innerhalb von 10 Jahren abgelöst in den USA. Das ist ein typischer Zeitraum, wie schnell man sein kann. Und in den ersten Jahren kann man schon große Mengen abschalten. Wir müssen ja nicht alle fossilen und atomaren Energien sofort ersetzen, wenn wir einen Russland-Boykott machen, sondern nur eben den relativ großen Teil von Russland. Da bin ich aber der festen Überzeugung, dass wir das mit dem Mix all dieser Maßnahmen sehr wohl schaffen können. Nur man muss endlich mal rangehen, man muss den Mut haben, es zu tun.
Botschaft angekommen. Botschaft angekommen. Ich würde gerne noch ein paar Hörerinnen und Hörer auch zu Wort kommen lassen. 0800 2254 2254. Diese Nummer hat Uwe Neumann gewählt aus Eberswalde bei Berlin. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Ich hätte gerne auch noch einen Beitrag gebracht. Erstmal schönen Dank, dass ich hier ein paar Worte sagen kann. Ich kann die beiden letzten Beiträge eigentlich nur unterstreichen. Mir geht es einfach darum, aus meiner Sicht ist es ganz, ganz wichtig, dass der Staat jetzt tätig wird, dass er die Rahmenbedingungen schafft und wirklich die Gesetze beschließt, damit wir wirklich umsteuern können. Weil jetzt haben wir das Momentum, es wurde ja schon angebracht, 60% unterstützen das. Und dieses Momentum müssen wir jetzt nutzen. Wir haben die ganze Zeit schon vom Klimawandel und von den notwendigen Rahmenbedingungen gesprochen. Das war alles sehr abstrakt. Die Bevölkerung steht da nur halbherzig dahinter. Sag mal, in den letzten Jahren, was hat sich da groß geändert am Fleischkonsum, an den Fahren mit dem Auto und so weiter und so weiter. Jetzt ist aber der Krieg dazu gekommen. Jetzt haben wir Tote, wir haben jede Menge Kriegsflüchtlinge und so weiter. Und ich denke mal, jetzt wird es auch ersichtlicher, dass wir wirklich was tun müssen. Und die ganze Industrie, die wir bisher haben, die hat ja auch einen ziemlich großen Unterstützung und einen großen Bereich von Lobbyismus, der da aufgebaut wurde, der sich immer wieder durchgesetzt hat, der die fossilen Energien eben unterstützt. Und alles, was Richtung Konsum geht, muss nicht unbedingt abgeschafft werden. Da bin ich ganz bei dem Kollegen, der sich dort da gerade geäußert hat, sondern wir brauchen eigentlich viel mehr Unterstützung für diese neuen Industrien. Die sind ja da. Diese Lösungen haben wir, aber sie werden nicht beschlossen. Die Politik muss da dringend tätig werden. Und das Momentum, das wir jetzt haben, das ist wirklich auszunutzen.
Was würden Sie sich da konkret wünschen?
Na, ich würde mir da wünschen, dass der Staat, der ja Steuern einnimmt, das ist jetzt ein Substantiv, aber das Verb heißt eigentlich Steuern, dass er wirklich steuert. Und der kann ja schnell steuern. Der kann steuern, indem man zum Beispiel Flugbenzin anfängt mal zu besteuern. Und dann ist es nicht nur ein Appell an die Bevölkerung oder die Leute sind ja auch, motiviert. Hier kommt der Vorschlag mit dem autofreien Sonntag und so weiter und so fort. Aber wir werden weiterfliegen, wenn der Sprit so billig ist und die Angebote nach wie vor da sind. Da muss der Staat rein und ich denke mal, das ist nicht so schwierig, weil... Wie gesagt, das Momentum ist im Moment da. Man geht in den Bundestag und beschließt 100 Milliarden für Militär. Und dann da ist man schnell dabei. Aber warum beschließen wir nicht mal ganz schnell zum Beispiel Flugbenzin zu besteuern oder andere Geschichten? Der Staat muss steuern. Dafür kriegt er von uns diese Steuern. Da tut sich zu wenig.
Ulrike Herrmann.
Das stimmt auf jeden Fall, dass es dieses Momentum gibt und dass man das auch ausnutzen muss. Nicht? Da bin ich ganz bei Ihnen. Hier ging es ja, das hatte aber Herr Balzer auch schon gesagt, immer nur um die Frage, kann man sofort boykottieren oder wie lange dauert es mittelfristig, die erneuerbare Energie auszubauen. Aber dass man das auf jeden Fall machen muss und dass da jetzt auch jeder in der Bevölkerung gesehen hat, dass das eine gute Idee ist, wenn man Windräder und Solarpaneele aufbaut und eine gewisse Autarkie erreicht, das ist klar und das muss auch genutzt werden. Ich bin ganz dafür, auch Kerosin und so weiter zu besteuern. Und ich glaube nur, dass man man es nicht sich ganz so einfach machen kann, wie Herr Felders tut. Denn das Problem bei erneuerbarer Energie ist ja bei Sonne und bei Wind, dass die nicht immer zur Verfügung stehen. Nicht? Sondern es gibt eben Phasen, wo der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint. Und das kann auch passieren, gerade im Winter, wenn aber alle gleichzeitig heizen wollen. Also es gibt diese sogenannten kalten Dunkelflauten. Das ist auch genau ausgerechnet worden, wie oft das passieren kann. Das sind so im Jahr durchschnittlich 2 Wochen. Und dafür braucht man Speicher. Man muss also die erneuerbare Energie dann irgendwie vorrätig halten. Und das ist sehr aufwendig. Es ist nicht technisch unmöglich. Man kann das über Batterien oder auch über Wasserstoff lösen. aber es ist ökonomisch aufwendig. Also diese Idee, Ökoenergie ist ganz, ganz billig und hinterher sparen wir alle ganz, ganz, ganz viel Geld, das stimmt nicht, sondern Ökoenergie ist knapp und wird teuer bleiben. Jedenfalls teurer als das heutige System. Und ich glaube, das muss man den Leuten klar sagen. Und wenn man Herrn Fell dann immer erzählt, ja, und außerdem wird es noch ganz billig, dann wundert man sich hinterher immer, warum sich gar nichts tut, weil es eben nicht stimmt.
Ich bin einfach entsetzt darüber, ja, welches Wissen Sie einfach ignorieren. Wenn Sie die neuen Studien von Bloomberg, von der Energy Watch Group, von der Lappeenranta-Universität und von vielen anderen in der Welt anschauen, dann ist Ihre Aussage schlicht widerlegt. Ein 100% Vollversorgungssystem mit erneuerbaren Energien, das auch in den kalten Dunkelflauten uns genügend Energie liefert, ist billiger als das heutige Energiesystem. Es ist machbar. Alle Technologien sind da. Wir müssen uns endlich mal lösen von den Konterargumenten, die nur von der fossilen und atomaren Wirtschaft eingebracht werden. Und ich wundere mich, dass Sie diese dauernd nur immer wieder auch breit treten. Nehmen Sie doch mal zur Kenntnis, was in der Gesellschaft wirklich sich entwickelt. Wir haben in den USA beispielsweise die Situation, dass sehr viele Energieversorger inzwischen Kohlekraftwerke, Erdgaskraftwerke, Atomkraftwerke abschalten, weil sie sagen, Sonne, Wind plus Batterien ist billiger für uns. Und das ist in Deutschland genau das Gleiche. Wir müssen das nur endlich zur Kenntnis nehmen und dann die Bremsen lösen, die vor allem in den gesetzlichen und administrativen Hürden liegen.
Aber ich glaube, wir wollen mal zurück. Ja, ich würde ganz gern zurück tatsächlich zu dem, was Uwe Neumann aus Eberswalde sich gewünscht hat, nämlich mehr staatlichen Eingriff. Er hat von Steuern gesprochen, also tatsächlich mit dieser Begrifflichkeit zu sagen, also Stichwort Kerosin. Das ist ja ein Beispiel, was ja schon seit vielen Jahren diskutiert wird, die Besteuerung von Flugkraftstoff, woran es offenbar scheitert. Und natürlich stellt sich da die Frage, inwieweit ein einzelnes Land dort etwas tun kann. Ulrike Herrmann.
Nein, also ist natürlich völlig klar, das gilt für alle Maßnahmen im Klimaschutz, dass man das nur global machen kann und nicht als einzelnes Land. Das sehe ich aber nicht als Problem. Also das wird ja ganz oft gesagt, ja, und Deutschland ist so klein und überhaupt, wir sind ja auch so unwichtig, nur 2% der weltweiten CO2-Emissionen und so weiter. Aber das ist deswegen kein Problem aus meiner Sicht, weil ja die ganze Welt von der Klimakatastrophe getroffen wird. Das hat ja Herr Fell auch schon erzählt, wie das im Augenblick in Sydney aussieht, wo 40.000 Menschen ihre Häuser verloren haben. Es ist ja so, dass Deutschland auch schon schwer getroffen wird von der Klimakrise und trotzdem im Vergleich zu anderen Ländern sogar noch perspektivisch ganz gut dasteht. Nicht? Also man kann davon ausgehen, dass es in fast allen Ländern noch schlimmer ist als in Deutschland. Das heißt, es werden auch alle mitmachen. Also was im Augenblick fehlt, aber da merkt man ja, dass es einen immensen Distanz zwischen mir und Herrn Fell gibt. Aus meiner Sicht ist es im Augenblick so, dass man zwar ganz lange Listen hat von technischen Lösungen, da hat Herr Fell recht, die Technik ist da, aber das ist ökonomisch nicht modelliert. Also auch die ganzen Studien,
natürlich
die
Herr Fell,
darf ich mich doch, Sie können gleich weitermachen, aber ich kenne auch diese ganzen Studien.
Ich kenne sie,
aber ich weiß, wie die gemacht sind, weil in jeder dieser Studie, beispielsweise auch klimaneutrales Deutschland, nicht? Als ein schönes Beispiel, steht irgendwo drin, dass man die makroökonomischen Folgen des eigenen Modells nicht modelliert hat. Und das heißt nicht, nein, das steht auf Seite 38, können Sie noch mal nachgucken. Und das heißt,
ich glaube, ich muss an der Stelle mal ein bisschen einhaken. Diese Debatte müssen wir an anderer Stelle fortführen, weil
wenn man die Ignoranz der Wissenschaft einfach nach vorne trägt, ja, das kann ich nicht mehr ertragen. Ja. Es ist anders, als es Frau Herrmann darstellt.
Bei allem Respekt vor Ihrer Vehemenz, der Stelle glaube ich, ist es besser, wir vertagen genau diese konkrete Debatte auf ein anderes Mal, denn diese grundsätzlichen Fragen, was energiepolitisch möglich ist, die bleiben uns natürlich auch erhalten. Aber heute Vormittag wollen wir ein bisschen den Rahmen setzen, damit zu fragen, inwieweit wir uns ganz konkret von russischen Energielieferungen unabhängiger machen können. 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer oder schreiben Sie uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de auch Grundsatzfragen, welche Rolle da zum Beispiel der deutsche Staat oder auch die Europäische Union spielen sollten. Wir haben es gerade gehört von Uwe Neumann in Eberswalde, dass er sich da mehr Steuerung wünscht. Herr Neumann, ich danke Ihnen sehr für den Anruf. Sie sehen, der hat schon mal einige Debatten ausgelöst hier bei uns. Und viele Grüße nach Eberswalde. Übrigens schreibt uns auch, das ist dann vermutlich auch die Sängerin, der Künstler Georgette D. aus Berlin per E-Mail. In der augenblicklichen Katastrophe liegt tatsächlich eine Riesenchance, neu zu denken und anzufangen, anders zu leben. Aber ich bin mir nicht sicher, inwieweit die Politik wirklich anfängt, Rahmenbedingungen für eine neue ressourcen- und klimaschonende Lebensweise zu schaffen, ganz konkret und nachhaltig. Es bleibt abzuwarten, schreibt hier Georgette D. Ich wäre bereit. Und was sind Sie vielleicht auch selbst bereit zu tun, um zum Beispiel Energieverbrauch zu reduzieren? Wie sehen Sie es aber auch energiepolitisch grundsätzlich? Sollten wir uns unabhängiger machen, indem wir zum Beispiel die Laufzeiten von Atomkraftwerken dann doch verlängern, obwohl ja zum Ende des Jahres ein Ausstieg beschlossen ist, ein kompletter Ausstieg, oder auch die Laufzeiten von Kohlekraftwerken? All diese Fragen beschäftigen uns heute Vormittag hier im Deutschlandfunk Kultur. Und es geht auch um die Frage tatsächlich, wie erneuerbare Energien besser realisiert werden können. Uns erreichen auch viele E-Mails zu der Frage, wie viel Bürokratie eigentlich dort im Wege steht. Zum Beispiel bei der Genehmigung von Windrädern. Da hat man es ja immer wieder gehört, dass es teilweise Jahre dauert, bis so Windräder genehmigt werden, oder auch andere Anlagen. Lutz Rudolf schreibt uns dazu, wir versuchen gerade im Rahmen des Umbaus eines Verwaltungsgebäudes in Berlin zusammen mit zwei Ingenieurbüros eine Umstellung der Energieversorgung auf Geothermie und Solarthermie umzusetzen. Doch wir stellen fest, wie schwer es ist, hier eine Bereitschaft der Verwaltung für neue Energien und kurze Genehmigungszeiten zu erreichen. Der Genehmigungsprozess beträgt jetzt schon über 12 Monate. Für eine schnelle Energiewende ist es notwendig, die Arbeitszeiten in Verwaltungen erheblich zu minimieren, auch durch die Einstellung zusätzlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Tja, die Bürokratie, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen so war, Hans-Jose Feld, der Sie ja dort energetisch unabhängig leben in Ihrem Haus, wo wir gerade auch mit Ihnen verbunden sind per Internetleitung. Mit wie viel Bürokratie hatten Sie zu tun?
Mit unglaublicher viel Bürokratie, die am Ende dazu geführt hat, dass ich einen Unsinn gemacht habe, nämlich Überschussenergie in meinem Haus muss ich abregeln, kann sie nicht der Allgemeinheit zur Verfügung stellen, weil das Einspeisen von meiner Überschussenergie so teuer wird über unglaublich viele Zähleranforderungen und einiges andere administrative Hemmnisse und Auflagen, dass das einfach nicht schulderbar ist. Und so wie mir geht es vielen anderen. Es ist kein Ziel, dass sich jeder vom Netz abschaltet, wie ich das mache, und sich selber vollständig versorgt, sondern es muss das Ziel sein, dass jeder untereinander sich helfen kann. Das Energy Sharing beispielsweise wäre notwendig. Es steht in der EU-Kommission.
Also nicht nur Carsharing, auch Energy Sharing.
Energy Sharing, ja, dass ein Nachbar.
Was heißt das konkret?
Das heißt konkret, wenn ein Mensch auf seinem Haus, auf seinem Mietshaus oder sonst wo Überschussenergie hat, kann er es dem Nachbarn geben. Das ist in Deutschland verboten. Da muss er Energieversorger werden mit einem unglaublichen Wust an Bürokratie. In der EU-Kommission haben wir in der neuen Richtlinie für Energie haben wir diese Möglichkeit gegeben. Deutschland hat sie nicht eröffnet. Genauso wie die vollständige Wegnahme von finanziellen und administrativen Belastungen für alle, die einen Eigenverbrauch für erneuerbare Energien vorangehen. Auch hier haben wir die großen Hürden. Oder in der Genehmigungsfrage. Ich will das nur mal politisch auf den Punkt bringen. Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, hat Laufzeitverlängerung.
Sie wohnen in Bayern, muss man dazu sagen, ja. Um das mal in Franken, glaube ich, soweit ich weiß.
Ich sitze in Franken, ja. Also er ist mein Ministerpräsident. Aber er hat nicht gesagt, dass er die 10H-Regelung für die Windkraft abschaffen will. Da ist ein richtiger Stau da. Menschen wollen bauen, sie wollen in ihren Dörfern wieder Windräder bauen und anderes und können nicht, weil es eben Regulationen gibt, die sie behindern. Und da hat er nichts gesagt zum Abschaffen. Also eine Unmenge an solchen administrativen Hürden gilt es abzubauen. Und dann kann, wie vorhin eine Eingabe von dem Zuhörer war, dann kann schnell etwas gelingen.
Hans-Josef Fell, es gibt noch eine konkrete Frage an Sie von Elke Gorenfloß aus Freiburg. Schönen guten Morgen, Frau Freiburg, wollte ich schon sagen, Frau Gorenfloß. Schönen guten Morgen in Freiburg. Sie haben eine Frage an Herrn Fell,
ja,
ne?
Genau. Ja, genau. Also wir sind auch damit beschäftigt, unser Haus energetisch autark zu machen. Und mich würde interessieren, womit Sie Ihr Blockheizkraftwerk energetisch versorgen, sage ich jetzt mal. Wahrscheinlich mit Holz, ne, oder?
Nein, ich versorge das mit reinem Pflanzenöl, das vom Bauern um die Ecke kommt, der auch auf sehr naturbelassene Anbaumethoden achtet. Denn es ist, wie Frau Herrmann vorhin sagte, natürlich notwendig, auch bei Bioenergien sehr stark auf die Ökologie zu achten. Mhm. Aber das ist alles machbar. Leider hat sich diese Technik entwickelt in den Nullerjahren und ist dann wegen Gesetzesänderungen eingeschlafen und es gibt kaum mehr Anbieter dafür. Man kann in der Tat aber heute mit guten, modernen, neuen Holzkraftwerken etwas machen. Am besten ist das immer im Verbund, im Quartier mit anderen zusammen, weil die größeren Anlagen sind kostengünstiger, als wenn man das als kleinste Anlage für ein Einfamilienhaus machen will. Da wird es schwierig vom Ökonomischen her. Aber prinzipiell ist es machbar.
Sie wollen eins bei sich betreiben, Frau Gorin-Floß?
Wir sind noch ganz am Anfang, weil es auch schon schwierig ist, eine gute Beratung zu bekommen, geschweige denn auch Handwerker, die das zeitnah umsetzen könnten. Aber das hat mich jetzt einfach so interessiert, weil eben ich kannte bis jetzt nur das Modell, dass es mit das Blockheizkraftwerk eben wieder mit Gas oder mit Holz betrieben werden und wollte schauen, ob es noch eine andere Möglichkeit gibt vielleicht.
Ja. Also ich höre so ein bisschen aus den Worten.
Es gibt schon die Möglichkeit, auch mit Biogas das zu betreiben. Man kann heute virtuell durchgeleitetes Biogas bei entsprechenden Unternehmen einkaufen und dann damit ein kleines Gas Blockheizkraftwerke im Keller betreiben.
Weil Sie von Energy Sharing gesprochen haben. Ja, weil Sie von Energy Sharing gesprochen haben, Herr Fell. Das heißt, Sie empfehlen auch tatsächlich, wenn man ganz persönlich sich da umstellen will, sich unabhängiger machen will, eben zum Beispiel von russischen Energielieferungen, ganz persönlich in seinem Alltag, dass man sich da mit seinen Nachbarn zusammentut, mit seiner Kommune zusammentut und dort gemeinsam etwas einfach auch effektiver sein kann?
Ja, das ist eine der ganz wichtigen Maßnahmen, wo endlich die gesetzlichen Grundlagen geschaffen werden müssen. Und wir können noch weitergehen. Ich habe schon längst vorgeschlagen, eine sogenannte Kombikraftwerksvergütung einzuführen. Das ist eine Vergütung, die derjenige bekommt, der den Strom aus seinem Haus, aus seinem Unternehmen, aus seiner Anwendung so dem Netzbetreiber gibt, wie ihn der Netzbetreiber braucht. Also nicht nur dann, wenn zufällig die Sonne scheint und der Wind weht, sondern über Batterien zwischengelagert, dann, wenn der Netzbetreiber den Strom braucht. Also beispielsweise abends, wenn alle mit den Elektroautos nach Hause kommen, da wird die Lastspitze steigen. Und wer das in Batterien zwischengelagert hat, kann das dann einspeisen ins Netz und somit dem Gesamtsystem helfen. Da braucht es aber neue, innovative Grundlagen und die fehlen noch im Moment. Wenn man das alles schafft, geht das relativ schnell, dass wir eben auch in den Dunkelflautenzeiten im Winter unsere Energie aus heimischer Energie bereitstellen können.
Ecke Gorin-Floß, ich hoffe, Ihr Anliegen ist damit angekommen hier bei uns.
Ja. Und vielen Dank auch für die Sendung noch an dem Punkt.
Sehr gerne und viele Grüße, viele Grüße nach Freiburg. Und am Telefon ist Detlef Bader aus Berlin. Schönen guten Tag, guten Morgen.
Ja, guten Tag. Ja, ich wollte einen kleinen Beitrag liefern zur Passivwärmenutzung, weil ich wohne jetzt hier in einer Wohnung, wo ich zurzeit, also ich habe zur Süd- und Westseite meine Fenster, da sind die Gardinen alle zur Seite gemacht und die Sonne, die ja im Winter in der Regel tiefer steht als im Sommer, kann direkt durch die Fenster scheinen und kann sozusagen die Energie in Wärmeenergie umwandeln in den Zimmern. So, und ich mache das schon seit Jahren, dass ich zum Beispiel in solchen an diesen Sonnentagen die Sonne direkt reinscheinen lasse und ich kriege über 20, 22 Grad in der Wohnung. Wenn die Sonne aufhört zu scheinen, dann mache ich hier die Gardinen vor. Abends lasse ich die Rolllehnen runter, dass ich sehe, bei vielen, da ist nachts, sind alle Fenster also nicht verschattet von außen. Und ich brauche dadurch erst am Nachmittag die Heizung anschalten, wenn die Sonne weg ist. Und ich kann das eigentlich jedem empfehlen, wenn man jetzt mal durch die Gassen geht und die Fenster sich anguckt, wenn die Sonne voll rauf scheint auf die Fenster, sind alle Gardinen zugezogen, sind Jalousien zu, man will sich vor der starken Sonnenstrahlung schützen oder man ist gar nicht zu Hause und man kann damit einen großen Beitrag leisten. Ja. Und eine andere Sache muss ich noch sagen, dass viele Leute fast ganztags ihre Fenster angeklappt haben in der Heizperiode und das ist für mich eigentlich völlig unverständlich, dass die Leute nicht verstehen, dass man einfach morgens, abends mal eine Stoßlüftung macht und dann die Fenster zumacht. Es ist zwar verständlich, dass einige Schadstoffe entstehen, wenn man jetzt nicht lüftet. Aber man kann eben, wenn man sich etwas zusammenreißt und mal seinen inneren Schweinehund überwindet, muss man nicht einfach ein Fenster anklappen, man kann es mal völlig öffnen und man kann seine Wohnung durchlüften.
Dann, Detlef Bader, das ist eine Debatte, die, glaube ich, schon seit, seit Jahrzehnten auch in diversen Familien und im Freundeskreis darüber geführt wird, inwieweit man eigentlich effektiv lüftet oder richtig lüftet oder energiesparend lüftet. Ich weiß gar nicht, ob wir das in dieser Sendung ein für alle Mal klären können. Die Frage vielleicht auch nochmal an Herrn Hans-Josef Fell, der ja in seinem Haus sehr auf eine gewisse Energieunabhängigkeit und auf Effektivität achtet. Was ist denn nun mit dem Lüften? Also wie sollte man lüften, damit es effektiv ist und vor allem sparend?
Also wichtig ist häufiges, aber nur kurzzeitiges Lüften, das sogenannte Stoßlüften.
Also Fenster auf, komplett auf für ein paar Minuten.
Komplett auf, paar Minuten. Das ist auch in Pandemiezeiten empfehlenswert, um immer wieder eine saubere Luft zu bekommen. Und das ist das Entscheidende. Aber Herrn Bartel will ich nur noch mal unterstreichen. Er hat die passive Sonnenenergienutzung genannt. Da kann man ganz viel auch in bestehenden Häusern machen, wenn man das richtig mit den Jalousien und mit der Ausrichtung und anderem tut. Ich selbst habe mir ganz bewusst vor 20 Jahren in meinem Haus einen Wintergarten gebaut. Jetzt seit März, wo die Sonne scheint, wir haben -6 Grad in der Nacht. Dieser Wintergarten heizt alleine mein Haus auf. Nur mit der Sonnenenergie, die durch die Glasfront eingefangen wird, wie in einem Gewächshaus so ähnlich. Und ich brauche überhaupt nichts anderes. Mein Blockheizkraftwerk steht still. Jetzt schon im März. Es ist wunderbar, wenn man technologische und einfach von der Architektur her Häuser baut und auch umrüstet, das geht, dass man die passive Sonnenenergienutzung bestens nutzen kann.
Detlef Bader in Berlin. Ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Ja, danke und viele Grüße. Und da sind wir natürlich bei der Sonnenenergie, bei der Förderung der Solarenergie, die ja einige Jahre durchaus gestockt hat, jetzt aber wieder aufgenommen werden soll mit der Ampelkoalition. Ulrike Herrmann, wird da genug getan?
Ja, also man muss jetzt sagen, dass die Ziele der Ampel sind schon sehr ambitioniert. Also man will ja, dass die Windkraft dann 2% der Fläche belegt. Das ist auch ungefähr das, was man braucht, um klimaneutral zu wirtschaften. Auch die Solardächer, das soll alles gefördert werden. Insofern glaube ich, dass jetzt die Ampel eigentlich genau das umsetzt, was Herr Fell sich auch vorstellt, was ja kein Zufall ist, weil Robert Habeck von den Grünen ja jetzt das Wirtschafts- und Energieministerium auch führt. Und selbst die FDP, die ja anfangs durchaus, sagen wir mal, blockiert hat, ist ja inzwischen auf dem Trip, dass erneuerbare Energien Freiheitsenergien sind, wie Herr Lindner das genannt hat. Also da gibt es dieses Momentum, das vorhin auch schon angesprochen wurde, durch den Ukraine-Krieg. Und ich glaube also...
Denn man muss es, glaube ich, so erklären, Sonne und Wind ist praktisch etwas weitestgehend Unpolitisches. Ja, das kann weder boykottiert werden, noch eingeschränkt werden.
Ja,
das ist einfach immer da.
Ja, genau. Also das
muss auch nicht eingeführt werden.
Genau, das lässt sich also hier nutzen. Und da kann man auch über weite Teile autark werden. Und ich glaube, dass das jetzt auch alles genau so kommt, wie Herr Fell sich das wünscht. Haben wir jetzt aber ja schon hinreichend besprochen, dass ich da trotzdem denke, dass es schwieriger wird, als man so glaubt, weil es eben nicht nur um Technik geht, sondern auch um Wirtschaft und um die Frage der Speicher für Dunkelflauten. Da ist Herr Fell völlig anderer Meinung als ich. Aber erstmal, glaube ich, ist Deutschland da auf einem guten Weg.
Und viele schreiben uns auch tatsächlich bei Facebook und über E-Mail über den sozialen Faktor, was das Energiesparen angeht auf der einen Seite, aber vor allem auch was die Energiekosten angeht. Bei Facebook zum Beispiel schreibt uns Johanna, die Reichen müssen sparen lernen, die Armen wissen das schon eine ganze Weile. Der unteren Einkommensschicht sind nämlich sämtliche Energiesparmaßnahmen eigentlich bekannt. Keinen kleinen Topf auf große Platte, gute Energieeffizienz beachten, Fahrgemeinschaften, Heizung beim Lüften oder Abwesenheit ausdrehen, auf E-Heizen, Kaltluftquellen dämmen, Licht immer aus, wenn man rausgeht, nicht hochtourig fahren, lieber kurz duschen statt baden. Also da wird offenbar auch darauf Wert gelegt hier bei diesem Beitrag, dass es eben auch schon immer eine Kostenfrage war, die viele beschäftigt. Bei Instagram schreibt uns zum Beispiel: Hey Ibu, die ganzen einkommensschwachen Gesellschaftsschichten vergeuden keine Energie und können der Inflation auch generell kaum ausweichen. Weiter oben und beim Immobilienbesitz ist das Potenzial einzusparen. Das Framing, das da sich jetzt beginnt zu verfestigen, ist recht problematisch. Ganz Deutschland friert jetzt solidarisch für die Freiheit, weil wenn Udo und Sabine es plötzlich an der Tanke merken, interessieren wir uns für solche Themen. Lol, so schreibt sie hier bei Instagram. Schreiben Sie uns gerne auch bei Instagram oder bei Facebook oder rufen Sie uns an. 0800 2254 2254. Heizen ohne Russland. Wie werden wir unabhängiger vom Putin-Regime? Das ist unser Thema heute Vormittag mit Ulrike Herrmann, Wirtschaftskorrespondentin der TAZ, Hans-Josef Fell, Verfechter der erneuerbaren Energien von der Energy Watch Group und übrigens auch jemand, der ein erneuerbaren Energienotgesetz haben möchte, also eine radikale Beschleunigung der Energiewende in diesen Kriegstagen und auch eben verbunden mit der Frage, welche politische Wirkung man erzielen kann, indem man sich unabhängiger macht von russischen Energieeinfuhren nach Deutschland. Und immer wieder schreiben uns natürlich auch Menschen per E-Mail und bei Facebook und bei Instagram, wie man eigentlich selbst etwas tun kann, indem man weniger Energie verbraucht und damit vielleicht die Unabhängigkeit Deutschlands auch ein bisschen im Alltag erhöhen kann. Rika Döring schreibt uns zum Beispiel, sie hat schon mal einen zwei Probetage gestartet im Hinblick auf die Sparmaßnahmen, die durch den Ukraine-Krieg noch auf uns zukommen können. Sie schreibt hier bei Facebook, habe meine Gastherme ausgeschaltet. Das heißt, kein warmes Wasser aus der Leitung, sondern gezielt bei Bedarf über Wasserkocher. Dabei spart man nicht nur Gas, sondern enorm auch an Wasser, weil man es nicht sorglos laufen lässt. Die Wohnungstemperatur bei 15 Grad ist jetzt hier bei ihr gut. Das ist vielleicht auch nicht für jeden tatsächlich eine ausreichende Temperatur, aber für sie scheint es zu reichen. Jedenfalls mit einem warmen Pullover, dicken Socken und abends beim Fernsehen mit einer Wärmflasche lässt sich das alles aushalten. Manuel Abraham schreibt uns per E-Mail und da geht es auch um die Kostenfrage, weil das beschäftigt ja auch viele Menschen, das Steigen der Energiekosten angesichts dieses Krieges, nicht nur an der Tankstelle, sondern tatsächlich auch, was die Strom- und Gasrechnung am Ende des Jahres dann ergeben wird. Manuel Abraham schreibt uns also, ich habe im Dezember 2020 unseren Eisschrank abgeschaltet, nachdem ich einen Stromverbrauch von mehr als 1,495 Kilowattstunde pro Tag ermittelt habe, habe ich den Eisschrank einfach abgeschaltet, einen Behälter mit Backpulver reingestellt, um Geruch zu binden und nutze ihn nun als Vorratsschrank für Milch und Bier. Die Ersparnis beträgt rund 160 Euro im Jahr. Und am Telefon ist jetzt Uwe Hempelt aus Stuttgart. Schönen guten Tag. Danke fürs Warten. Sie waren schon eine Weile in der Leitung. Es gibt so viele Anruferinnen und Anrufer.
Genau, ich bin 77 Minuten in der Leitung. Ich bin Altenpfleger und ich bin dafür, dass man das Grenzen des Wachstums ernst nimmt. Also Club of Rome und so weiter ist bekannt. Ich möchte den Gedanken mal ein bisschen umdrehen. Ich habe hier eine Nachbarin, die kommt aus der Ukraine. Ihre Mutter ist noch in der Nähe von Kiew. Und wenn Sie in die Augen schauen, dann wollen Sie den Gashahn heute abdrehen. Und nicht erst in einem Dreivierteljahr, obwohl unsere Energiereserven so weit reichen würden. Wir hätten die Chance. Und alles, was wir jetzt im Moment reden, bedeutet, dass wieder irgendwelche Milliarden Dollar dem Putin ermöglichen, neue Panzer zu kaufen. Wir müssen auch ein bisschen konsequent sein. Wir reden vom christlichen Abendland. Da ist nichts Christliches, wenn wir nicht versuchen, ein bisschen zu frieren. Ich friere gerade hier in der Dusche, weil ich war gerade, ja. Aber das tue ich gerne, weil ich das Gefühl habe, da muss endlich mal eine andere Meinung rein. Wir müssen da einfach ernsthaft daran gehen und nicht wie die Frau Herrmann immer behauptet, dass das alles so schwierig ist. Wenn Sie vielleicht mit Ihrem Taxi 100 Kilometer im Monat kostenfrei fahren darf und dann vielleicht ein paar Tage radelt, damit ist das Leben nicht einfach gerichtet, sondern wir müssen einfach jetzt auch mal solidarisch sein. Die Frau, da müssen Sie mal in die Augen gucken, wie die reagiert, wenn sie von ihrer Mutter spricht, die jetzt gerade in Kiew ist. Und wenn Kiew nicht ist, dann kommt als nächstes China mit Hongkong. Dann kommt wieder der nächste Schritt. Sie wissen, was ich meine. Sie sind ja weltpolitisch sicher auch. Also Okay, Uwe Hempel, das war mein Statement.
Ja, vielen Dank für diesen Anruf und auch für Ihre klaren Worte. Und das hatten wir ja auch schon mal aufgegriffen, dass eben tatsächlich ein sofortiger Energieboykott, wie ich es aus Ihren Worten schließe, den Sie da fordern, jedenfalls auch keine sofortigen Wirkungen auslösen wird. Ulrike Herrmann, ich hoffe, ich habe Sie da richtig verstanden, dass das eben auch ein großer Verzögerungsprozess ist, weil Putin tatsächlich auch seine ganz eigene Kriegskasse hat, die im Moment auch noch ganz gut gefüllt ist. Ne?
Ja, also das, also ich kann das so gut verstehen, dass wenn man Ukrainer trifft und dann diese grauenvollen Bilder aus der Ukraine sieht, dass man sofort helfen will und denkt, da muss doch, es muss doch jetzt eine Möglichkeit geben, Putin zu stoppen, und dann auf die Idee kommt, ein Energieboykott würde ihn bestimmt stoppen. Aber so ist es eben nicht. Also Putin, das muss man sich klar machen, braucht unser Geld nicht, um den Krieg zu führen, sondern er ist autark bei der Rüstungsindustrie und er ist autark bei den Lebensmitteln. Das heißt, er kann mit den, mit dem, was in Russland ist, einen Krieg gegen die Ukraine führen. Das hat enorme Konsequenzen für Russland. Das ist jetzt nicht so, dass das umsonst wäre, sondern es wird zu einer Inflation in Russland führen, weil man ja ganz viel Geld ausgibt, um einen Krieg zu führen, aber ein Krieg ja nicht dazu führt, dass irgendwas produziert wird, sondern es gibt nur Zerstörung. Die Hauptopfer sind natürlich die Ukraine, aber das wirkt auch in Russland zurück, wenn man ganz viele Rubel neu druckt, um Krieg zu führen, und gleichzeitig nichts entsteht, dann hat man eine Inflation, die ist in Russland auch schon da. Die werden in eine Hyperinflation gehen. Nur das stoppt ja alles Putin nicht. Und das hat auch mit unseren Dollarn erstmal oder Euros erstmal gar nichts zu tun. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, warum will Putin überhaupt Euro oder Dollar haben, wenn er doch damit seinen Krieg so direkt gar nicht finanziert. Und der Punkt ist, dass er dachte, er könnte diese Dollar nutzen, um seine panische Bevölkerung zu beruhigen. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind ein Russe und Sie stellen jetzt fest, okay, hier ist eine Rieseninflation, wir führen einen Krieg, den wir uns eigentlich nicht leisten können, rein ökonomisch. Jetzt sind ja meine Ersparnisse weg in Rubel. Die sind auch weg. Die gesamte Mittelschicht in Russland wird gerade enteignet, weil ein Krieg geführt wird, den man sich nicht leisten kann. So war die Idee von Putin, okay, um diese Leute alle ruhig zu halten, die Sparer, biete ich denen an, die können alle ihre Rubel in Dollar tauschen und dann sich vorstellen, dass ihr Geld sicher ist. Damit hätten die auch nichts kaufen können, weil, das habe ich ja schon erklärt, es gibt gar keine Waren mehr, die nach Russland exportiert werden. Aber dann hätten diese ganzen Russen Dollar gehabt. So, dieses Kalkül ist schiefgegangen, weil ja die Zentralbanken das russische Geld im Westen blockiert haben. Jetzt hat Putin nur noch seine täglichen Einnahmen aus dem Öl und aus dem Gas, um damit die Russen zufrieden zu stellen. Jetzt kann man sagen, okay, wenn er jetzt jeden Tag 1 Milliarde Euro einnimmt aus dem Westen für seine Energielieferungen, dann ist das viel Geld. Aber wenn man das jetzt auf die Russen umrechnet, es gibt ungefähr 147 Millionen Russen, dann ist das pro, sind das also pro Russe nur noch 7 Euro. Pro Tag. Das heißt, damit kann man die auch nicht ruhig stellen, dass ihre Ersparnisse weg sind. Ich will ja nur sagen, das Geschehen, das ökonomische Geschehen da im Krieg ist komplexer, als man so denkt. Und auf jeden Fall würden wir, wenn wir das Öl und das Gas nicht mehr kaufen, den Krieg in der Ukraine nicht stoppen. Das ist total tragisch, aber ich glaube, das muss man zur Kenntnis nehmen.
Deutschlandfunk Kultur an diesem Samstagvormittag mit der Frage, wie wir unabhängiger von russischen Energielieferungen werden können und inwieweit wir Einfluss nehmen können, sogar auf die Kriegspolitik Russlands, indem wir zum Beispiel einen Energieboykott verhängen. Uwe Hempel in Stuttgart, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Von am Telefon ist Franziska Länger aus Stuttgart. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, hallo. Ich wollte auch noch kurz mich dazu äußern. Ich verfolge es schon seit eine halbe Stunde etwa. Wir sind eine sechsköpfige Familie und gehören zu den 30% der Menschen, die sich keine Solaranlage oder Alternativen zur Ölheizung leisten können. Wir leben in einem alten Haus und unser energetischer Fußabdruck liegt praktisch null. Wir sind absolute Fluggegner. Wir fliegen nicht in den Urlaub nach Mallorca oder sonst wohin. Da muss sich jeder einfach mal überlegen, was macht er, um hier an der Energie, am Energieverbrauch zu sparen. Ich finde, dass die Existenz dieser 30% Menschen aufs Spiel gesetzt wird durch eine Kriegstreiberei seitens der Ukraine über Zelensky, unsere Außenministerin Frau Baerbock und im großen Maße Waffenlieferungen aus Deutschland. Der Krieg wird in großem Maße durch die Waffen gefördert und es sterben die Menschen durch die Waffengewalt. Es wird niemals an die Menschen gedacht, wenn Krieg geführt wird. Deutschland verdient massig an diesem Waffenverkauf und ich finde, das ist eine große Sauerei und ist menschenverachtend. Es wird einfach mal so angesetzt, dass der Beitrag eines deutschen Bürgers der hohe Ölpreis sei. Ich glaube, das hat sogar unsere Außenministerin so in etwa formuliert. Ich finde diese Haltung übergriffig und kurzsichtig. Ich will keinen Krieg. Ich möchte, dass überall auf der Welt die Menschen ihre Grundrechte gesichert haben. Aber man muss auch aus der Geschichte Russlands heraus verstehen, warum Russland so reagiert. Ich finde, dass die westlichen Mächte, die wissen auch ganz genau, sie haben einen großen Anteil an dieser Situation, die jetzt gerade da ist.
Aber das ist ja eine Grundsatzdebatte. Ja, das ist ja eine Frage, die jetzt uns heute Vormittag nicht so direkt beschäftigt. Uns beschäftigt ja tatsächlich eher die Frage, was wir tun können, um nicht ganz so abhängig zu sein von russischer Energie in diesen Tagen. Franziska Lenger, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf, der uns ja auch noch mal daran erinnert, dass ganz viele Menschen tatsächlich schon sehr sparsam leben, vielleicht zum Teil auch einfach aus sozialen Gründen das tun müssen, weil sie eben gar nicht so viel ausgeben können und schon auf, sag ich mal, einen sehr kleinen ökologischen Fußabdruck haben. Und das beschäftigt auch so einige, die uns schreiben und die vielleicht auch grundsätzliche Fragen stellen. Dirk Birawski aus Erfurt zum Beispiel hat uns geschrieben: Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass der Krieg in der Ukraine unseren Politikern als Alibi dient, ihre Ziele durchzusetzen. Auch ich bin dafür, das Auto stehen zu lassen und dass die Menschen endlich umdenken. Trotzdem darf man nicht vergessen, dass wir ohne russisches Gas nicht auskommen werden. Und zu sagen, für die Demokratie können wir alle ein bisschen frieren, finde ich eine Frechheit. Auch diese Meinungen gibt es. Auch diese E-Mail hat uns erreicht hier aus Erfurt. Und ich glaube, Ulrike Herrmann und Hans-Josef Fell, das ist eine Debatte, die wir auf vielen verschiedenen Ebenen, politisch, gesellschaftlich, wirtschaftlich, vielleicht auch noch moralisch, führen werden müssen, inwieweit man politisch etwas bewirken kann durch ganz bestimmte Energiemaßnahmen. Das hat uns heute Vormittag jedenfalls beschäftigt, die Frage, inwieweit wir die Energieabhängigkeit von Russland reduzieren können in diesen Kriegszeiten. Frau Herrmann, ich danke Ihnen sehr für die Zeit.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
Und ich danke auch Hans-Josef Fell, der also in seinem energetisch unabhängigen Häuschen in Franken für uns über Internetleitung zur Verfügung stand in diesen letzten 2 Stunden. Auch an Sie herzlichen Dank.
Danke auch, Herr Balzer.
Und Frau Herrmann. Viele Grüße an den Mann, der unter anderem mitgeschrieben hat am erneuerbaren Energiegesetz. Alles finden Sie natürlich auch als Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Oder Sie schauen einfach gleich auf unsere Seite deutschlandfunkkultur.de. Was Sie auch noch tun können, einfach bei Instagram schauen. Da haben wir einen Post über die Frage, inwieweit Sie im Alltag Energie sparen. Da gibt es sehr viele interessante Beispiele, auch eine bemerkenswerte Debatte, die sich da entwickelt hat und dasselbe auch bei Facebook.